ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 37. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Au. Au, Stefan.
Ich glaube, mein Einhorn furzt.
Und Uldi.
Hallo.
Und ich wieder mal. Wir haben jetzt ein bisschen herumtan mit YouTube und WLAN und keine Ahnung was. Ein paar Leute haben es vielleicht gehört oder auch nicht. Ansonsten haben wir einen ganzen Haufen Themen heute. Und zwar, Stefan Weber ist tot.
Das ist traurig.
Ja, ist traurig, Entschuldigung.
Der letzten Wochen.
Ja, wollte ich nur sagen.
Für alle, die Stefan Weber nicht kennen.
Tradiwabal, ja. Band Tradiwabal. Mhm. Kennt man, oder?
Kennt man.
Ja.
Ja. Das kennt der Österreicher, sollte man es kennen.
Ja.
Torte statt Worte und so Sachen.
Genau. Und sonst, die Fußball-WM läuft. Alle mitbekommen.
Ich habe nur gehört, die Deutschen sind recht gut dabei.
Ja.
Schon auf Platz
gewesen.
Ja.
Und was auch relativ eindeutig sein dürfte für diese WM, es wird wahrscheinlich der Weltmeister Jugoslawien werden.
Naja, schauen wir mal.
So viele Spieler wie von ex-jugoslawischen Staaten irgendwo verteilt sind in diversen Mannschaften.
Das stimmt, ja.
Die Schweizer sind die Albaner und so weiter und so fort.
Ah ja, da hat es ja was gegeben.
Da hat es auch was gegeben, ja, irgendwas mit Adlern und so.
Wie schaut sie die WM?
Gar nicht.
Sporadisch. Also sporadisch, nein, das meine ich jetzt gar nicht, sondern eher technologisch.
Fernsehen und Stream.
Fernsehen und Stream. Und wieso nicht? Wieso nicht quasi ORF?
Ja, ist ja Fernsehen.
ORF ist doch Fernsehen, oder?
Ist ORF Fernsehen?
Ja, schon, aber nicht,
vielleicht hast du es falsch verstanden.
Ja, nein, nicht so klassisch.
Also mein Stream, ja, ist Stream.
Ja, alles ist ein Stream, aber so klassisch. Ich meine, mit Kabel, nicht Internetkabel oder SAT oder DVB-T.
Ach so, so meinst du?
Ja, so wie man früher ferngeschaut hat.
Also wenn dann über
vor Internet. Also nur IPTV.
Ja, ich habe keinen Fax. Ach so, nein, Satellit.
Ach so, Satellit.
Ja.
Okay.
Ja.
Und du? Nein, ich schaue seit kurzem den Stream, also wirklich den so quasi über Internet Stream.
Den 4K-Stream.
Den 4K-Stream, ja. Das hat dankenswerterweise quasi jemand gepostet. Der hat das mit Fiedler abgegriffen. Die ganzen...
Mit was? Mit Fiedler?
Mit Fiedler. Das ist so ein Netzwerkanalyse.
Tool. So ein Map für...
Ja, es baut Fiedler irgendwie am Proxy und dann gehst du halt über den Proxy drüber.
Ah, okay.
Und du siehst halt wirklich, was tatsächlich passiert.
Mhm. Ja, also siehst halt wirklich, welche URLs tatsächlich aufgerufen werden und so weiter.
Na? Genau. Und damit kommst du auf den 4K-Stream.
Damit kommst du auf den 4K-Stream. Du hast auch, also du hast quasi auch die Auswahl, du musst nicht quasi 4K schauen, du hast wirklich runter bis 1080p die Streams und du kriegst halt echtes 1080p runter.
Ja.
Und das Coole ist, du kriegst selbst den 1080p Stream kriegst du in HDR.
Mhm.
Und was wirklich genial ist, ist, es ist ein anderes Bild.
Wie ein anderes Bild?
Es ist anders gecroppt.
Ach so, andere
Bild. Also es ist nicht gecroppt und das ist wirklich genial.
Was heißt, es ist nicht gecroppt?
Wenn du den ORF 1 aufdrehst über SAT oder über Kabel oder über was auch immer, ja, und so quasi die Kamera schaut auf die Mittelauflage, ja, das ist die Mittelauflage, den Kreis, ja, und rechts und links siehst du beim normalen Fernsehen nur grüne Wiese.
Ja.
Wenn du genau die gleiche Einstellung am 4K-Stream schaust, siehst du rechts und links die kleinen Ecken vom 16er. Es ist viel weitwinkeliger.
Wirklich?
Ja, und das finde ich extrem intelligent, weil sie bedenken einfach, dass du, wenn du einen 4K-Fernseher hast,
das ist der ja riesig.
Ja. Ja. Mhm. Das heißt, du sitzt nicht mehr vom irgendwie 8 cm Fernseher, ja, sondern eben vom 55 Zöller oder 60 Zöller oder 70 Zöller, was auch immer. Und du kannst einfach viel mehr darstellen.
Aber das bedeutet, dass sie 4K extra aufnehmen?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil es ist.
Na, du nimmst wirklich einen Crop, einen Teil in der Mitte raus.
Ja. Na, Moment, aber wenn ich dann einen Schwenk mache zum Tor, sehe ich dann am 4K-Stream urviel vom Stadion und vom Publikum.
Vermutlich, ja. Du siehst, also meiner Meinung nach haben sie eine 4K-Kamera, ja. Oder mehrere, aber
eine, so quasi, ja, genau.
Nehmen wir mal an, Sie haben eine Kamera, ja,
ja.
Und das Signal, dass da, das Bild, das da rauskommt, das croppen Sie für den normalen, okay, HD-Content.
Die nehmen einen Ausschnitt konkreterweise.
Genau, die nehmen einen Ausschnitt. Ja. Die schneiden einfach rundherum, schneiden die ein paar Zentimeter weg.
Ja. Ja.
Mhm. Ja. Und okay. Was eben nicht relevant ist,
genau,
bei Full HD oder so irgendwas, da will ich wirklich Action sehen, da will ich kein Publikum sehen.
Na,
bei
4K, ja,
das, was du gerade angesprochen, na, ja, hast, die haben einen riesen Fleck vom Fernseher drüben, ja, da kann ruhig von der Atmo was mitkommen.
Genau.
Also von der,
das ist es visuellen, also du Atmo hast sozusagen wirklich mit dem weitwinkeligen Bild hast du wirklich mehr das Gefühl, im Stadion zu sitzen.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
Und das Problem ist, es gibt kein Zurück mehr. Also wenn du einmal dieses Bild geschaut hast, dann kannst du das andere nicht mehr schauen.
Ist das so?
Schaut katastrophal aus, das andere Bild.
Okay.
Du fühlst dich eingeengt.
Weißt du, genau das Gleiche hast du damals gesagt bei 4:3 zu 16:9.
Hundertprozentig.
Ja,
genau
das
Gleiche.
Aber es ist die Wahrheit.
Na, wenn du 16:9 einmal verwendet hast,
du kannst
nur als Konsument oder auch als Produzent, ja, du willst kein 4:3 mehr.
Ja.
Das ist Bullauge.
Ja.
Da fehlen mir echt nur noch die abgerundeten Ecken noch dazu, ja, so von den uralten TVs. Ne?
Aber kann ich nur empfehlen, also jeder, der es noch nicht gesehen hat, einfach mal die 4K-Streams vom ORF googeln. Sie sind gratis in Österreich. Es gibt ein Geoblocking, also man kann es wirklich nur in Österreich schauen. Sind sehenswert. Ja. Und wenn man die Bandbreite nicht hat, dann kann man eben auch den 1080-Stream, ja, schauen, der auch in HDR kommt, aber eben den gleichen Bilderschnitt bzw. kein Cropping hat, wie das normale Fernsehen.
Okay. Okay.
Ja.
Ja, aber
so, also, viel zu WM.
Ja, nein, eh. Ja, wie die spielen, ist mir egal.
Mir geht es auch nur um die Pixel.
Nein, aber prinzipiell muss man schon sagen, dass das Streaming vom ORF diesmal ganz gut funktioniert.
Richtig gut.
Ja.
Richtig gut.
Also, da hatte ich bis jetzt kaum Probleme.
Mhm. Also, ich habe auch ein Wort noch dazu. Also, beim wirklich vollen 4K-Stream habe ich pro Halbzeit einen Hänger, zwei Hänger von, okay, vielleicht einer Sekunde. Ja. Aber er bleibt einfach kurz stehen und dann geht es sofort weiter.
Okay. Ja. Ohne aber Sprung. Hupft er?
Nein, ohne Sprung.
Ohne Sprung,
okay. Zeitversetzt.
Was für ein Provider hast?
UPC, okay, 75 Mbit.
Mhm. Sollte eigentlich der Schnaufen ohne Geschichte, ne?
Ja, aber über WLAN in der Wohnung dann auch noch hübsch verteilt, also.
Mhm. Okay.
Aber das sind 25 Mbit oder so, die er da wahrscheinlich braucht. Aha.
Okay.
Schätze ich.
Ich habe keine Ahnung.
Ja.
25 Mbit, schon also gescheit dick.
20, 25 wird er schon brauchen.
45?
Fürs volle 4K HDR-Signal nehme ich schon mal.
Ja. Ja. Davon ist auszugehen.
Okay, ja.
Ja. Und du merkst, also gerade wenn irgendwie stressigere Szenen sind und irgendwie viel diskutiert wird am Platz, ja, und du eben nicht so quasi die großen Weitwinkelaufnahmen hast, sondern sehr viele quasi Porträttrainer, Porträtspieler, Porträt der und der, ja, dann kommt halt ein bisschen ins Schwitzen.
Mhm.
Ja. Also dann braucht halt mehr Bandbreite.
Mhm. Naja.
Oh, ja.
Naja.
Macht Spaß.
In welchen Code kommt das daher?
Herst.
Ich weiß es nicht.
Es tut mir leid.
Na gut.
Ich genieße nur das Bild.
Ja, ist okay. Ist okay.
Ganz kurz noch, weil du gerade das erwähnst, von wegen die Bandbreite oder sowas. Es gibt bei, wo habe ich das gesehen? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, aber irgendein Videoplayer bietet das mehr oder weniger so an, der zeigt da unten ein Diagramm an, so wie eine W-Form von einem Dings, wo am meisten sozusagen, also wo am meisten von der Bitrate verwendet wird oder so.
Mhm.
Ich weiß nicht, was das ist. JW ist es nicht. Das, den gibt es, glaube ich, gar nicht
mehr. Da gibt es sicher ein Plugin für JW-Player.
Ja,
okay.
Aber das finde ich ziemlich cool. Also speziell, wenn es dann, ich meine, in Wirklichkeit für einen ONV, also für einen Otto-Normalverbraucher, ist das ziemlich wurscht. Ne? Aber es ist praktisch, wenn du eben kodierst, rekodierst und so
Sachen. Aber das kann
auch, echt sofort, da ist Action.
Aber das kann auch YouTube, oder? Also YouTube.
Ich nehme mal an.
Ich habe keine Ahnung. Nein,
YouTube kannst du dir auch irgendwie die Stats für Nerds einblenden. Rechte Maustaste irgendwie aufs Video und
okay,
dann gibt es irgendwo die Stats und da kriegst du wirklich alles mit. was, okay, was da gerade passiert.
Okay, ja, ja, das ist ja cool. Ja. Sowas finde ich super.
Ja.
Ich will es immer sehen. Ja. Eben genau, um zu solchen Fragen auch die Antwort, ja, bieten zu können.
Genau.
Ja, aber das ist in der Fall, so 64.
Es ist heutzutage absurd, was du eigentlich über YouTube für Daten über die Leitungen schaufelst.
Ja, ja, schon, ja.
Also wenn das kleine 4K-Icon da einfach angeht, hui.
Ja. Und vor allem ist es nur immer nicht Multicast, gell?
Nein.
Na? Also das heißt, jeder Verbraucher zieht die volle Bandbreite.
Ja, natürlich. Ja.
Pah, Multicast, das wäre schon mal was, gell?
Ja, das ist halt mit Natten und so Geschichten alles nicht so einfach.
Ne? Ja, das ist natürlich wahr, ja.
Der Stefan schaut schon wieder so skeptisch.
Tja, immer.
Gut, was ist noch passiert? Ja, der Bernhard hat gesagt, das ist ein alter Hut. Das J vom, also das Smiley von Outlook ist, kommt deswegen als J bei anderen Mail-Clients an, weil das J in Winkdings ein Smiley ist.
Ich habe mir eingebildet, das hast du sogar schon im Podcast erzählt.
Habe ich das schon? Nein, ich habe einmal.
Das habe ich einmal schon gehört.
Ich habe mich darüber aufgeregt, dass ein J ankommt.
Ah, so, okay.
Aber ich wusste nicht, warum.
Dass es ein Winkdings ist.
Ja.
Ja. Windings.
Meine Güte.
Ja.
Nein, es, Outlook ist halt einfach doch kein Mail-Programm. Ne?
Mhm. Ja, das kann man so sehen. Ja.
Kollaborationssoftware ohne Funktion.
Naja.
Nein, ich bin ein Outlook-Hasser deklariert. PST.
Genau, und dann war ich letztens auf ATV.at.
Ja.
Und da sagen sie dir natürlich so, hey, Cookies, ich stimme zu und keine Ahnung was. Und wenn du sagst, spielt kein einziges Video ab.
Ja.
Wo und ich glaube deswegen, weil sie die Werbung nicht spielen können,
ja, ohne Cookie. Die Pre-Rolls.
Ja.
Ich habe jetzt...
Ja? Ja, aber ich meine, hallo.
Weiß jemand, wo die hosten?
Was weiß ich, bei Pools 4 mittlerweile, ich habe keine Ahnung.
Ich habe jetzt eine Zeit lang.
Der war gut.
Ich habe jetzt eine Zeit lang die Presse gelesen im Web mit Node.js, also JavaScript geblockt. Das ist echt genial gewesen. So schnell war die Seite noch nie. Und du hast wirklich jeglichen Inhalt, der dich irgendwie stört. Jeglicher Sidebar ist alles weg. Es war wirklich nur der Content.
Quasi wie die Reader-Ansicht von Firefox oder was auch
immer. Geht das noch?
Und diese Fußball-Widgets sind weg, aber die eigentlichen Artikel und so weiter, die sind alle da gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch geht, weil ich habe dann das Gefühl gehabt, eine Zeit lang ist es einmal nicht gegangen, ob sie nicht daran arbeiten, dass sie das blockieren. Aber es war eine Zeit lang echt genial, so schnell war die Presse noch nie.
Naja.
Da wird jetzt einiges abgedreht werden in nächster Zeit im Internet.
Ja.
Da kann es sicher sein. Ja.
So,
wenn wir bei Cookies sind, ja, ich noch was zu Cookies. Ich glaube, ich habe das letzte Mal hier gesagt, dass ich mich bemüht habe, die Cookies loszuwerden auf meinem Panoptikum und ein bisschen gekämpft habe mit dem Framework, weil ich gesagt habe, ich werde es gar nicht los, weil das Framework das braucht. Mittlerweile habe ich es doch zusammengebracht, die Cookies loszuwerden und habe einiges darüber gelernt, nämlich dass relativ viele Frameworks Cookies verwenden für CSIF Protection.
Ja, genau.
Zusätzlich zum Token, das du im Formular zurückschickst an den Server, schickst du ja eben auch das Cookie zurück und da steht das im Prinzip nur zusätzliche Informationen für CSIF Protection drinnen. Das heißt, die ist damit dann kaputt. Und wenn du das nicht explizit im Framework abdrehst, ist jeder Request, der von einem Formular kommt, damit dann ein CSIF nicht erfüllender.
Ja.
Und also man schwankt dann hin und her, nehme ich doch Cookies oder verzichte ich auf die nicht?
Also da gibt es ja den netten Ausdruck namens technische Cookies oder
genau.
Betriebsnotwendig relevante Cookies, die kann man eh weiterhin setzen. Ne?
Also ich habe ja jetzt gar nicht so gemeint, ob man es setzen darf, jetzt im
du
rechtlichen
Sinn, einfach
sondern ob man es nicht einfach loswerden will, wenn man sagt, brauche ich es nicht. Ja. Also ich habe jetzt mich dafür durchgerungen, in dem Moment, wo ich mich anmelde bei der Applikation, da will ich, dass ich geschützt bin, dass da nicht irgendwer mitschnörkelt sozusagen.
Und alle anderen ist egal.
Aber die reine Suchfunktion, das reine Suchfeld, wo nur der Suchbegriff an Informationen drinnen steht, der ist jetzt nicht CSIF protected.
Ja, okay. Ja.
Ja. Ja. Aber es ist lustig, wenn man sich dann mit den Sachen beschäftigt, hat es immer noch irgendwo eine Nische und irgendeine Ecke, wo es dann doch noch knirscht.
Definitiv, nicht? Ja. Definitiv. ja, ich habe mich dann furchtbar aufgeregt. Diese ganze, ich weiß nicht, kennst du Composer für PHP?
Ich also habe schon mal gehört.
Dieses ganze, NPM macht das auch, da hast du dann irgendwie so ein Bild, irgendwas, ja, genau. Config und dann du da halt einmal und lädt alle möglichen Dependencies runter und keine Ahnung was und dann kannst du das Zeugs erst verwenden. Mhm. Ne? So, jetzt habe ich irgendwie eine alte Seite, die authentifiziert gegen ein Active Directory und habe da is in PHP geschrieben und habe da verwendet ADLDAP. Alles soweit und gut. In Wahrheit eine relativ einfache Klasse oder halt mehrere Klassen. Also die Library funktioniert relativ einfach. Einmal ein File eingebunden, alles funktioniert. Problem ist, mit PHP 7 funktioniert das nicht, weil zum Beispiel gewisse Funktionen in PHP 7 jetzt anders verwendet werden müssen. Zum Beispiel Prereq Match oder so ähnlich. Mhm. Gut, haben wir die neue Version angeschaut. ADLDAP 2. Und du schaffst es nicht, du lädst das Ding von GitHub runter und du schaffst das nicht, das Ding selbst einzubinden. Geht nicht, da wirst du wahnsinnig.
Weil einfach 1000 Dependencies sind.
Und nein, 1000 allein, also 1000, aber extrem viele Files, die du in der richtigen Reihenfolge inkluden musst. So, jetzt habe ich mal Composer runtergeladen. Mit Composer halt quasi ADLDAP installiert, also das ADLDAP 2. Und das Ding lädt dann quasi das gesamte, wie heißt das, Symfony Framework runter.
Ja, ja klar.
Weil irgendwo gibt es eine User-Klasse und die dependet auf Accountable oder so irgendwas. Ja? Und das ist in dem Symfony drinnen. Es ist zum Deppert werden. Ja, ja. Und dann bekommst NPM du genau so ein depperte Autoload, so deppertes Autoload-File, ja, das komplett kryptisch ist. Ja. Keiner kennt sich. Ach, es ist eine Katastrophe.
Ja, aber so macht man das heute.
Ja, einfach. Aber ich meine, hallo, das ist für mich Script-Kiddy-mäßig.
Ja,
ich meine, hallo,
ist
die Leute haben alle keine Ahnung.
Du bist ja? Das Script-Kiddy, weil du die Dependencies verwendest.
Nein. Weißt du, so, ach, wir geben toll auf der Kommandozeile irgendwas ein, dann fühlen wir uns ein bisschen als Hacker. Ja, und dann funktioniert auf einmal irgendwas.
Ja. War Games.
Genau. Ja, es ist wirklich so.
Und es macht mich krank.
Aber das ist die, also so funktioniert das
jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das alte ADL da hergenommen und habe es für PHP 7 umgeschrieben. So.
Und wieder zurück eingestellt?
Na, mache ich noch. Das ist erst diese Woche passiert, ich bin noch nicht dazugekommen. Ich werde das alte ADL-Tab forken auf GitHub und wer meine Änderungen committen, dann kann jeder darauf zugreifen.
So ähnliche
Geschichte. Aber den Mittelfinger nicht vergessen, gell?
Ja, eh. Ja.
So, this is to you, Script.
Ich habe eine Library verwendet, die nur Convenience-Funktionen für Integration von diesen Font Awesome-Icons hatte,
okay.
Die auch nach einem Update gebrochen war. Und dann haben wir gedacht, Freunde, das gibt's doch jetzt nicht wirklich wegen so einem blöden Helper. Dann habe ich mir angeschaut, was der eigentlich tut und habe wirklich mit zwei Zeilen Code neu geschrieben. Das heißt, der Code, der die Library ersetzt, ist ziemlich genau so viel wie der Code, der die Library eingebunden hat. Und funktioniert bestens.
Ja.
Aber wir sind das halt gewohnt, diese Convenience. Nicht? Ja, na, und dann nehmen wir die Bibliothek und Gadget.
Ja.
Und beim nächsten Update.
Ja, aber echt, was der da alles runtergeladen hat. Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich will das alles nicht einbinden, das brauche ich nicht. Ja.
Ich arbeite auch gerade bei einem Prototypen mit, wo also das sind ewige Listen von NPM-Paketen.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn.
Das macht furchtbar. Ganz furchtbar.
Ja. Weil gerade Script-Kiddies gesagt hat, das ist ein bisschen off-topic, aber hat jemand von euch schon einmal so auf, zum Beispiel, wenn man Fail-to-Ban installiert hat bei seinen Servern oder so irgendwas und da kriegt man ja dann von den entsprechenden, also wenn man es konfiguriert hat, kriegt man dann gleich den ganzen Whois-Output und so weiter und so fort. Hat jemand schon von euch einmal so dann auf Abuse-Adressen zurückgeschrieben?
Du?
Ja. Ich habe das letztens bei Microsoft, da ist von Azure, aus der Azure Cloud ist Angriff auf einen Mail-Server von mir gewesen. Ne?
Okay.
Und da haben wir gedacht, okay, was soll's, ich schreibe mal, weil kommt eh nichts. Ne? Und habe reingeschrieben, so I know that Microsoft has a lot of script kiddies working there, but now send them to bed and tell them to stop that shit now. Ich habe eine Antwort gekriegt. Extrem freundlich. Ja, das ist Azure Cloud, da hat sie jetzt nicht wirklich gerade Zugriff drauf, aber sie hat es natürlich an das entsprechende CERT-Team weitergeleitet und so Sachen und so. Und ganz lapidar am Ende, es kann schon sein, dass es Script Kiddies sind, aber die sind nicht von uns.
Bestimmt.
Ich habe mir gedacht, das ist das erste Mal, dass ich eine Abuse-Response gekriegt habe. Ja. Das ist überhaupt das erste Mal. Das habe ich noch nie gekriegt. Ich meine, ich habe schon, also nicht viel, aber 30, 40 Mal oder so irgendwas in den letzten 15 Jahren. Halt, ne? Da kriege ich eine Antwort von Microsoft.
Microsoft, nein, wurscht, anderes Thema.
Achso, ja, genau.
Mit denen habe ich auf Twitter, ja, das auch. Das aber mit denen habe ich, davor habe ich auf Twitter mit ihnen. Habe ich davon schon erzählt?
DSGVO? Ja, ja, du hast irgendwas, irgendwas kurz angewählt, aber da war das ganz am Anfang die Geschichte.
Ja, na.
Würde mich interessieren.
Ich habe mit dem Microsoft Bot Framework meinen IT-Keller-Bot geschrieben. Mhm. Weil das einfach praktisch ist, weil dadurch kann ich ihn auf Skype, also rennt er mit Skype, mit Facebook, theoretisch mit Slack, was auch immer. Mhm. So. Jetzt habe ich irgendeine komische E-Mail bekommen von denen, keine Ahnung was, und will mich dort wieder einloggen. Schreiben die hin, sie wollen mein Alter wissen. Da habe ich gedacht, pff, nö.
Wie das Skype-Kitty-Thema.
Warum? Ja. So, geh auf Twitter, schreib an Microsoft.at. Warum wollt sie mein Alter wissen? Ja, ich meine, hallo. Schreibt er zurück, ja, wegen der DSGVO müssen sie jetzt das Alter abfragen, weil irgendwie Kinder unter 14 brauchen die Einwilligung von ihren Eltern.
Ja, damit sie einen Bot schreiben dürfen.
Ja, nein, weißt du, das ist ja so, Single ist ein On-Chance, ja, das heißt, da ist ja nicht nur das Bot-Framework, sondern du kannst auf alles Mögliche dann
zugreifen. Das ist schon klar, aber es ist in deinem Fall wirklich halt...
Genau, so. Ja, das interessiert mich nicht. Wie auch immer, und dann habe ich noch von irgendeinem anderen Microsoft UK oder sowas auch noch, oder habe ich an die auch geschrieben, weiß ich jetzt nicht.
Wobei der Gag ist ja, dass du das einfach nur selber sagst, ja, ich bin älter oder nein. Ne?
Das nein, du musst das Geburtsdatum eingeben.
Ja, aber du kannst ja
auch... Aber ist das DSGVO-konform?
Genau, und dann stelle ich einen Antrag auf Änderung meiner Daten.
Genau, auf 14 runter, auf 13.
Na, wie auch immer.
Da habe ich auch noch was Schönes.
Und dann schicken wir die, ich habe das sehr frech gefunden, einen Link, wie zufrieden ich mit ihnen war. Ja, und klicke auf den Link und dann geht das auf irgend so eine komische, dürfte Microsoft irgendwann mal gekauft haben. Ja, und das ist halt so ein Umfragedings, was auch immer. Die setzen 100.000 Cookies, sobald du auf den Link kommst. Und es ist komplett wurscht. Mhm.
Moment, der User beschwert sich über Datenschutz. Aushören. Bringt mir alles, was ihr bekommen könnt über den Jungen.
Ich habe eine Zeit lang in den letzten Wochen einen Tracker geführt, was die Webseite ist mit den meisten Cookies, und der Rekord war 450.
Holla.
Cookies auf einer Webseite.
Ja.
Die musst du uns jetzt nennen.
Nein,
jetzt
ich weiß nicht mehr, muss noch schauen. Also, ja.
Was?
Ja. Das ist großartig.
Ja.
Dass die Cookies verbrauchen mehr Bandbreite als die Seite
selber. Nein, das sind ja klein. Das ist,
die kommt drauf an, was drinnen steht.
Die Seite war eh so hin.
Also okay. Ja, deswegen vielleicht. Ja, wie auch immer. Ja, ich meine, es ging noch weiter.
Wie viel nimmt zum Beispiel Facebook? Wie viel schießt das? Wie viele Cookies hast du zum Beispiel angeschaut?
Ich glaube, das ist nicht so tragisch. Wahrscheinlich schon im Griff haben.
Weil die brauchen ja relativ wenige externe Werbepartner.
Ja, stimmt, ja.
Die betreiben das alles selber.
Ich meine, das ist ja umgekehrt.
Ja.
So.
Jetzt wollte ich nur irgendwas sagen.
Ja, sag, keine Ahnung.
Ist dir der Faden gerissen?
Jetzt ist mir der Faden gerissen.
Nein, ich wollte eigentlich wieder zurück zu
diesem... Nein, achso, Entschuldigung. Zum Thema DSGVO noch.
Ach da, Gott,
was,
ja.
Was Schönes, was ich gelesen habe. Mhm. Ihr kennt das ja alle, so quasi als Selbstständige. Man braucht irgendwie hier und da mal so quasi alte Bankdaten.
Ja, ja, die Schremsgeschichte.
So ein paar Jahre zurück. Mhm. Ja. Und das kostet immer.
Ja. Ja.
Du zahlst einfach bei den Banken, um dir alte Kontoauszüge schicken zu lassen. Und das verstößt jetzt hoffentlich gegen die DSGVO.
Nein, es ist durch.
Ist es schon durch?
Das ist in Wirklichkeit durch. Ja. Ja, genial. Also ich meine, sie haben jetzt noch irgendeine Einspruchsmöglichkeit, haben sie, aber im Großen und Ganzen ist es vorbei.
Das und heißt? Das
muss der Schrems hat das echt super gemacht. Ich meine, vor allem die Abwehr der Bank war ja wohl erbärmlicher. Ja. Die haben sich dann darauf berufen, dass er sie, wie heißt das so schön, Bisacken in der Rechtssprache. Ne?
Das war die Bauernbank, ne?
Ja, natürlich. Die wollte sie nicht rausrücken, weil er sie, also so, der Terminus Juridicus fällt mir jetzt nicht ein, aber das war einfach genial. Also wenn man sich das durchliest, was da die erste Entscheidung vom Gericht ist, einfach nur hervorragend. Also zum einen,
aber das
Schrems, seine Aktion ist gut. Ne?
Aber das heißt jetzt zum Beispiel George, ja, kennt ihr ja das Produkt von der Erste Bank, deren Plan ist es ja, Geld mit irgendwelchen kleinen Services zu verdienen.
Ja, ja, so genau. Kaufst du ein Widget dazu oder
was? Kaufst du ein Widget dazu und so weiter. Und das beliebteste Widget ist natürlich, glaube ich, 7 Jahre Konto zurück. Mhm. Ja. Das heißt, eigentlich müsste das quasi ab sofort gratis sein und
jein. Die Sache ist die, wenn es das Urteil oder zumindest einmal den Text durchliest von dem BNF, das er eh verlinkt hat, auf seiner steht das ganz gut drinnen, dass sie prinzipiell das verlangen dürfen, das Geld oder sowas, und wenn du drauf klickst sozusagen und da Geld einzahlst, dann hast du selber Schuld. Aber wenn du dich auf das Datenschutzgesetz, also gar nicht einmal so sehr auf die Verordnung, auf die neue beziehst, sondern auf das Datenschutzgesetz selbst beziehst, dann müssen sie es dir rausgeben.
Ja. Aber du bekommst es dann halt nicht in der Web-Oberfläche. Ja. Ja.
Mhm. Genau, da bekommst du das PDF oder was auch immer.
Dauert ja, oder ein
BNE-Ordner. Irgendwie alles drum und dran. Aber im eigenen Interesse und eben nicht finanzielle oder personelle Ressourcen zu verschwenden, würde ich das anstelle sämtlicher Banken ganz einfach von mir ist versteckt ganz unten irgendwo in einem Link und zusätzlich noch das ganze Service trotzdem anzubieten. Du kriegst ein Jahr mehr als das, was die DSG oder das DSG sagt. Ne? Weil beim DSG kriegst du 5 Jahre und beim Klick auf den George Widget kriegst du 7 Jahre. Ne? Ich meine, hurra. Ja. Ja, die Frage ist ja eher die, ich hätte gern alle Daten.
Ja, natürlich.
Ja. Und die Bank wird dann sagen, na, das haben wir nur 7 Jahre zurück, ja. Und das ist die erste Lüge. Und da würde man schon.
Ja, wenn sie es denn dann geschreddert haben, dann ist es okay.
Ja, was tun sie nicht? Das zweifle ich schwerst an. Das zweifle ich schwerst an. Nein, das will der schnalle Logs. Ja, nachdem sie im Backup sind.
Ja. Naja, spannend.
Na, gute Geschichte.
Genau.
Der Herr Schrems ist wirklich was wert. Der ist absolut was wert.
Oh ja, das stimmt. Ja.
Und wenn so seine Kommentare hin und wieder sind, die sind auch immer wieder gut.
Ja, der Kerl ist fit, ja.
Ich habe da jetzt noch stehen CK-Editor, weil das genau der gleiche Schatz ist.
Wie welcher Editor?
CK-Editor.
Ja, aber der gleiche Schatz wie?
Wie ADL-Dub Composer, nur halt auf JavaScript.
Ah, der 4er ist noch nicht so schlimm wie der 5er.
Ja, aber der 4er ist auch schon schlimm. Also ich habe, ja.
Der 5er ist ja eigentlich ein Framework.
Der 5er ist eigentlich ein Framework, ja.
Das ist alles.
Aber ja.
Markdown, fertig.
Ja.
Ja.
Das kann ich nur halt gewissen Nutzern nicht
ja, aber
tun. Es gibt ganz gute Markdown-VisiWik-Editoren.
Ja, das Problem ist, ja. Die müssen bei gewissen Sachen wirklich spezielle CSS-Klassen setzen können und keine Ahnung was. Das kann ich halt im Markdown schlecht. Was?
Ja,
du kennst den Anwendungsfall nicht.
Aber den kann man beheben.
Nein, kann man nicht.
Nein, erzähl. Nicht? Was ist der Anwendungsfall konkret, dass du das auf dem CK bleiben musst?
Es muss konzeptionell zugreifen werden.
Das schon, aber ja, ist halt momentan noch nicht so.
Ja, aber, aber eigentlich wird es konzeptionell
behoben. Definitiv, also, da gebe ich dir recht. Aber ich habe halt jetzt ein kleines Tool geschrieben, damit es halt für die Leute einfacher wird. Ja? Weil bis jetzt haben sie das alles händisch gecodet.
Ja.
Und da sind halt zig Fehler passiert. Und so kann ich zumindest einige Sachen abfangen. Und habe noch eine Versionierung dabei und keine Ahnung was.
CSS-Klassen sind ein spannendes Thema. Ich habe letztens wieder gesprochen mit jemandem über CSS-Klassen. Also quasi hat ein Feature fertiggestellt und das war einfach voller CSS-Klassen. Und wenn ich mir heute so quasi meinen CSS-Code anschaue, den ich schreibe, da gibt es keine CSS-Klassen mehr.
Na, du beziehst dich immer auf die Elemente. Ne?
Auf Elemente und Datenattribute.
Ja.
Die wirklich sich bis, also die bis in die Datenbank halt reingehen.
Ja, ja?
Schon klar. Die Struktur widerspiegeln.
Ja.
Ich brauche die CSS-Klasse so quasi nicht mehr.
Wenn du ohne Framework lebst, geht das nicht.
Achso, ja.
Ja.
Also, wenn du von einem Framework abhängst, dann
wenn du für eine Spalte, wenn du für eine Spalte 8 CSS-Klassen brauchst, ist es ein Problem.
Ich meine, die haben zum Beispiel einen Fall, das habe ich auch nicht verstanden, ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber auf alle Fälle haben sie 3 Diffs ineinander genestet und jedes Diff hat eine andere CSS-Klasse.
Total praktisch.
Wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Alter. Ja,
Bootstraps sind sogar mehr noch. Für den Navbar oben.
Ja.
Wirklich?
Echt ja, schlimm. Ich glaube, es sind 4 oder 5 geschickte genestete.
Und alle mit einer eigenen Klasse?
Mit jeweils entsprechenden Klassen.
Okay. Ja. Na, Katastrophe. Ja, na, wie auch immer. Hm. Gut.
Nachdem du gelästert hast über so Dependency-Management und so weiter, hätte ich was Positives zu dem Thema.
Ja.
Was ich erlebt habe, also ich habe ja ein Chromebook. Das sind diese mit Chrome OS vorinstallierten Laptops von Google, mit die man relativ billig kriegt. Also so Größenordnung 200, 250 Euro aufwärts, je nach Größe und so. Mhm. Und auf denen rennt eigentlich ein zusammengestauchtes Linux, wo du relativ wenig Rechte hast und du sollst eigentlich nur den Chrome-Browser verwenden und der Ruhe ist.
Genau, und halt Google Docs und keine Ahnung was. Ne?
Ja, aber im Browser.
Ja,
und was eigentlich immer schon gegangen ist, ist, dass man installiert hat ein Ding namens Kruton. Da ist der Langtext dazu Chromium OS Universal Change Root Environment. Mhm. Also de facto war das dann so ein Ort, es ist eine Sammlung von Skripts, die ein Bootmanagement erzeugt haben, weil das Ding hat eigentlich keinen Bootmanager in dem Sinn. Mhm. Und auf die Art und Weise konnte man in ein anderes System reinbooten und dort dann fröhlich ein Linux installieren. Mhm. Also ich habe dort ein zweites Linux daneben laufen gehabt, dort volle Rechte gehabt und so weiter. Nur es ist halt schon ein bisschen zart gewesen eigentlich immer, weil das ist halt nicht für die Hardware wirklich optimiert und du musst dann die ganzen Pakete eben für ARM kompiliert auch kriegen und so weiter. Also es war, ich habe es eigentlich relativ selten verwendet. Es war mehr so Proof of Concept, dass das Ganze auch geht und so weiter. Es funktioniert auch fast alles, was halt also, verfügbar ist. Mhm. Aber so wirklich lustig war es nie. Und jetzt hat ja Google vor nicht allzu langer Zeit angekündigt, für dieses Chrome OS auch Android-Apps supporten zu wollen.
Ist und das nicht schon so?
Nein, im Herbst, für den Herbst ist es angekündigt. Also soweit ich weiß, geht es noch nicht. Und ich habe so ein bisschen herumgesucht dazu und bin auf etwas anderes gekommen, über was anderes gestolpert, das nennt sich Chromebrew.
Also so wie
das Homebrew. Klingt so wie Homebrew, das liegt daran, dass es der Port von Homebrew, was ein Paketmanager eigentlich für Apple ist, weil die haben ja das OS analog zu Google zusammengestaubt. Genau. Da ist es halt nicht Linux, sondern da ist es ja BSD.
BSD.
Und dazu ist es dann sozusagen ein Open Source Package Manager, der in Ruby geschrieben ist, den man sich installiert, damit man dann bequem einerseits einmal neue Pakete kriegt und andererseits auch die Updates hat und so. Und das haben sie portiert auf Chrome OS.
Aber da brauche ich einen Ruby-Interpreter.
Ja, das ist das Erste, was das Ding installiert.
Okay.
Und nachdem das ziemlich genau weiß, wie dieses Chrome OS aussieht, ist das auch nicht so eine Dependency-Hell, dass du immer zuerst überlegen musst, welchen Versionsmanager für Ruby nehme ich jetzt
überhaupt. Okay.
Das kommt einfach mit einem Bash-Befehl, den du da reinklopfst. Mhm. Damit installierst du das runter und hast dann einmal einen so kommandozeilenbasierten
Package Manager.
Mhm. Das habe ich mir installiert, war echt begeistert und gemacht, so, und im nächsten Schritt wipe ich dann mein Kruton, weil ich das eh nicht verwende, weil ich damit auch die Hälfte von Festplattenplatz eigentlich verloren habe, weil ich das sozusagen halb gesplittet habe. Habe das kurze Zeit liegen lassen, dann habe ich es gewiped, installiere das wieder neu und gravums, nichts mehr geht. Also Chromebrew ließe sich nicht mehr installieren.
Das ist, die brauchen das Kruton oder was?
Im ersten Moment hatte ich nichts verstanden. Nein, es lag an was anderem. Mittlerweile gab es das ab von Chrome 67, von Chrome 66 auf Chrome 67 und das hat den C-Compiler gekillt damit. Mhm. Weil das andere Bibliothek im Hintergrund verwendet und damit, in dem Moment, wo du das installiert hast, hat der nur mit Stack Traces reagiert, die er dir entgegengeworfen hat. Na, das haben sie, also das 67 gibt es ja auch schon relativ lang jetzt, also, aber jetzt ist es ja richtig auch stable, das heißt, jetzt haben sie sich um das Problem auch wirklich gekümmert, haben es gefixt, jetzt kann man das mittlerweile wieder installieren.
Ah, ja. Okay.
Und jetzt funktioniert das auch sehr hübsch. Du kannst da eigentlich nur nicht Desktop-Applikationen installieren, also Services, Server, Bash Utilities, AZ-Shell, Postgres, so Zeug kannst du installieren.
Okay.
Aber wie du gesagt hast, Ruby kommt als erstes eben mit. Mhm. Elixir geht auch ohne Probleme, Vim geht ohne Probleme, so die Klassiker.
Also das heißt, du kannst da eine nette Entwicklungsumgebung basteln.
Und du musst das Ding halt in den Entwicklermodus versetzen. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, da hat sich auch ein bisschen was geändert mit dem Wechsel von 66 auf 67. Jetzt hat man dann auch richtig einen Root-User. Also früher hieß der User unter Chrome, glaube ich, User. Und jetzt heißt er irgendwie anders. Also jetzt hat man richtig getrennte User und kann auf per Su auf Root switchen und so weiter. Also man hat jetzt eigentlich so richtig ein Linux unter seinen Fingern, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das Ganze rennt, also die Shell rennt weiterhin im Browser. Nicht? Also da switchst du sozusagen in einen Tab und machst da drin die Shell auf.
Ach so, ja,
okay. Aber es gibt auch eine richtige Konsole. Also dieses Control-Alt, die Tasten hassen
das. Ah, ja.
Aber
ja.
Das gibt es auch und du kommst dort richtig auf eine Textkonsole, also so ein Terminal. Mhm. Also das Betriebssystem wird langsam verwendbar.
Lustig.
Ja, naja, das gibt es ja sicher erst seit wie viel Jahren.
Ja, ja.
Naja.
Wobei den, das Chromebook gibt es auch 2 Jahre. Ich habe es noch nicht gekannt. Das Chromebook gibt es 2 Jahre.
Ja, ja. Ja, aber das Chrome OS gibt es vielleicht seit 5 Jahren
ja,
oder so.
Ungefähr. Sowas, ja.
Ja, nicht viel länger.
Ja, aber schon. Es passt ein bisschen zu dem Thema. Ich glaube, es ist eine Indiegogo oder was auch immer Crowdfunding-Geschichte gewesen, glaube ich. Die Firma heißt irgendwie Planet oder so und die machen einen PDA mit Tastatur.
Was ist denn ein PDA?
Ja, das ganze Ding heißt Gemini oder Gemini, also okay. Gemini. Es läuft drauf ein Android plus zusätzlich auch ein Linux. Und das Ding ist ja halt doppelt so groß wie jedes Handy. Kannst du aufklappen mit einer kleinen Tastatur.
Es war nicht ein Nachbar von dem alten, weil das hat es, glaube ich, schon mal gegeben, einen Gemini PDA.
Das weiß ich nicht.
Ja, das kommt mir auch sehr bekannt
vor. Ja, irgendwoher
aber kenne ich das. Aber das Ding ist jetzt relativ neu.
Okay.
Und hat ein relativ aktuelles Android drauf. Gibt 2 Varianten. Eins nur mit Wi-Fi, das andere mit Wi-Fi und 4G. Und schaut wirklich nett aus. Kostet halt leider relativ viel.
Was ist das Einsatzgebiet?
Also was mir, ja, aber schon am Nerv geht, ist am Handy irgendwas zu tippen.
Ja.
Das macht
also nicht, am Handy arbeiten ist nervig.
Also allein Frage. Schon E-Mails beantworten oder sowas. Und da macht so eine kleine Tastatur schon was aus, finde ich. Mhm. Und deswegen finde ich es interessant.
Ja, aber gut, es gibt ja auch für Handys und Tablets gibt es ja Tastaturlösungen wie Sand am Meer, die haben alle Bluetooth und allen.
Ja, eh.
Es hängt dann halt immer sehr von der Hardwarequalität ab. Ja. Also ich habe 2 so Bluetooth-Tastaturen und eine ist schlechter als die andere. Wirklich schrottig, du willst nicht tippen auf dem Ding.
Ja. Okay. Also, ich finde es sehr interessant. Ich meine, das Ding kostet 600 Pfund.
Oh, holla.
Also das 4G mit also 4G und Wi-Fi-Variante. Der war schon ziemlich heftig ist, muss man sagen. Also das ist schon, das ist die Kaffeemaschine unten. Ah.
Die Mühle.
Ah, die Mühle, Entschuldigung. Trotzdem ein interessantes Projekt. Mhm. Also ich war schon hart am
Kaufen.
Unterstützen.
Habe ich es mir verdient oder nicht?
Selbstverständlich.
Haben die sich mich verdient?
Ja, genau. Na, schauen wir mal.
Ich hänge mich schon wieder rein mit
Indiegogo. Ja,
tu nur. Ich bin heute über was gestolpert. Ich habe ja keine Kinder, daher muss ich es nicht kaufen. Aber nachdem ihr alle Kinder habt, fürchte ich, ihr müsst es kaufen.
Boah, jetzt bin ich gespannt.
Ich auch.
Das Zeug heißt Infento, mit F geschrieben, ist ein Kickstarter-Projekt. Naja, knapp vorbei. Und ihr kennt es ja sicher noch Fischertechnik, wie sich das so
anhört. Ja.
Das ich meine, das ist ja cool, nicht? An und für sich, so dieses im Prinzip so wie Lego, nur halt eher technisch. Aber es ist halt doch alles relativ klein. Also so richtiges Zeug, was du verwenden kannst,
kannst nicht damit bauen.
Ja. Jetzt stellt sich das vor, skaliert so auf einen Faktor, sodass die Stabeln so armlang sind.
Yeah, das ist nichts für Kinder, das ist für Papas.
Nein, dimensioniert ist es bis 50 Kilo. Die Fahrzeuge, die man mit diesem Kit bauen kann.
Okay, das ist wirklich cool.
Also, das größte Satz, es ist mittlerweile die zweite Kampagne von Ihnen. Die erste ist erfolgreich gewesen und ausgeliefert worden. Das heißt also, das ist nicht so ein total windschiefes Projekt, was es ja immer wieder gibt. Okay. Das ist jetzt die zweite Runde. Die Sets kosten zwischen 250 und 1000 Dollar. Mhm. Und das letzte Set, das um 1000, ist eben mit Elektromotor und 32 verschiedene Modelle in der Bauanleitung.
Sehr cool.
Zum Beispiel so ein Skateboard mit Antrieb und diese Kinderfahrräder, wo du vorne trittst, wo aber hinten nur zwei Skateboardrollen sind, die frei drehbar sind, sodass das dann so slidet. Ich weiß nicht, wie so Driftinger. Geil.
Sehr cool. Und die Motoren sind die auch irgendwie, haben nicht wirklich Leistung, oder?
Nicht wirklich, nein.
Ah, schade. Okay, aber da gibt es sicher, weil ich bin...
Also wovon redest du mit Leistung?
Naja.
Was hättest du denn gern?
Es ist 7, ein bisschen überschritten. Ich recherchiere gerade ein bisschen und da gibt es schon gewaltige Dinge.
Getestet haben es die... Also. Haben es in irgendeinem, ich glaube, die Heiseleute oder so, da sind die Erwachsenen damit gefahren. Ja. Da knirscht dann alles ein bisschen, haben sie gesagt. Aber mittlerweile haben sie die Hardware schon verbessert, jetzt knirscht es auch nicht mehr. Ja. Aber es ist definitiv nicht für Erwachsene gesized, das Ganze. Nicht?
Aber so totaler Fehler.
Ja. Und die Idee dahinter ist halt so: Kreativität plus Technik plus Maker. Mhm. Nicht? Und das halt für Kinder, die gemeinsam mit den Erwachsenen das Zeug bauen, weil, also, die einfachsten Modelle oder die kleinsten Modelle, das ist eher dann so in Richtung wie Laufschule und so weiter. Also da, das halt wirklich mit dem Zeug aufwachsen und mitwächst.
Coole Sache.
Ja, echt geile Modelle.
Aber die sind noch im Funding, oder?
Die zweite Runde. Die erste ist ausgeliefert.
Okay. Das heißt, man könnte jetzt noch was kriegen.
Ja.
Wie viel? 1000?
Zwischen 250 und 1000 Dollar. 250. Das sind, glaube ich, 8 verschiedene Abstufungen. Mhm. Die ersten 5 sind ohne Elektro.
Kind, ich habe was für dich.
Ja, ja.
Das hat mir 1000 Dollar gekostet. Das ist langweilig.
Finger weg.
Das ist viel zu groß, das interessiert mich nicht. Ich weiß.
Ja, du musst noch von irgendeinem Händler.
Ich fahre heute mit meinem Fischertechnik Motorrad in die Arbeit.
Aber elektrisch. Wenn du so in Summe 3000 Watt Motorleistung dann auf dem Ding hast, ist das schon okay.
Ja, klar.
Dann geht das schon geht richtig schon gut ab.
Ja. Mit 3 Kabel geht schon was.
Dann ja, das ist ja der Moped, ne? Ja, also. Ja, aber also ich recherchiere gerade.
3 kW, was nochmal? Mal 1,33, ne?
Ich recherchiere gerade ein bisschen wegen Skateboards und also so die Selbstbaudinge.
Das ist perfekt.
Schon, also beim Minimum 3000 Watt.
Ja. Okay.
Also die wirklich guten haben dann noch einmal deutlich mehr und die gehen einen guten 50er.
Ja. Okay. Jo. Wie heißt das nochmal? Infento?
Infento, ja. Mhm.
Na, ich schaue mir das an. Ja. Ich meine, wir könnten ja auch dann alle zusammenlegen. Und dann wirklich, also nicht zusammenlegen, sondern jeder aber kauft sich das größte
Set. Bei meinem Kind darf nur blau und pink sein.
Dann bauen wir einen Monster-Truck.
Jawohl, ich bin dabei.
Mit Ballon
4.000 Dollar Monster-Truck. Ja.
Mit Plastik. Mit 18 Elektromotoren.
Und
also es summiert 7,2 PS.
Die Komponenten machen optisch einen recht guten Eindruck. Also Scheibenbremsen zum Beispiel Zahnriemen, diese Gummizahnriemen und so.
Also wenn wir zusammenlegen, kann man damit auf die Südostern gehen. Und dann in die Zeitung.
Ja, das ist auch geil.
Das ist schon gut. Viertelmeile auf der Südostern gehen.
Mich hat es total
Elektro-Dreckster.
Mich hat es total erinnert an das XYZ-Cycles. Ich glaube, das habe ich da schon mal erzählt. Das sind die Selbstbau- Lastenräder aus Profilrohren im Prinzip. Wobei das sich nicht so wirklich durchgesetzt hat in letzter Zeit. Also man sieht immer weniger von denen.
Von den Lastenrädern
selbst. Von der Firma an Marketing.
Also und so Lastenräder weiter. Sieht man viele.
Ja, wenn immer mehr. Ja.
Und ich verstehe es auch. Also wirklich cool.
Macht Sinn.
Ja. Ich habe letztens sogar einen Konvoi überholt. Da waren wirklich um 8.30 Uhr in der Früh waren 4 Lastenräder hintereinander. Den ganzen Radweg rein.
Gut, vielleicht gehen wir ein bisschen zu Drohnen.
Zu Drohnen?
Der ÖMTC bietet jetzt einen Drohnenflugkurs an und ich finde das ziemlich cool.
Ja, das ist in Österreich die Gesetze schon gescheit verschärft. Die Mavic darfst du nicht mehr fliegen ohne Lizenz.
ÖMTC ist aber interessant.
Die Mavic darfst du nicht fliegen ohne Lizenz? Das ist ein Scherz.
Über 400 Gramm.
Ist ein
Scherz. Schaut einmal nach auf der Ausdruckkontrolle.
Haben die Drohnen 400 Gramm
rum? Ich glaube, so irgendwas total das krank.
Ich habe nur letztes das war ja früher bei 20 Kilo oder was?
Ja, ja, das kannst du alles vergessen. Ne?
Okay.
Drohnenflug in Österreich ist mittlerweile, muss man sich überlegen, ob man das wirklich machen will.
Ja, ja, klar.
Ist eine teure Angelegenheit. Ne? Startlizenzen, wenn du in den Bereich fährst, 400 Euro, einmalige. Damit kannst du einmal fliegen, mit 400 Euro kriegst du die Ausdruckkontrolle.
Noch 20 Minuten ist aus,
weil der Akku leer ist. Das weiß ich allerdings nicht, wie das ist mit Zwischenstarts oder sowas, aber du gibst immer mal an, dass du es einfach angibst, so okay, ich fliege in der Zeit
da und da. Du hast eine Tankdrohne.
Boah, geil. Geht oben noch ein Windrad montiert.
Aber du, seitdem ich mitbekommen habe, dass man eine größere Anzahl an Luftballons anmelden muss,
ab wie viel? Ab was?
Ich weiß nicht, schon 40 oder 50.
40, 50, irgendwas in die Richtung, jetzt musst du anmelden. Ne?
Bleibt's am Boden.
Ja. Aber ich finde die Idee trotzdem lustig.
Ja.
Weil du kannst dann eben auch die Prüfung machen, nachher dann, wenn du willst.
Also es macht wirklich Sinn, dass
die Frage ist, also die Gesetzeslage ist dann.
Ja, wenn du es professionell machen willst. Also wenn du jetzt sagst, du bist zum Beispiel, möglicherweise schon, mitunter bieten die Kurse deutlich günstiger
an. Also interessant ist nur, wenn ich dann wirklich eben ein Zertifikat habe, mit dem ich eine Berechtigung halt bekomme für irgendwas.
Ich nehme mal an, dass das sowas ist. Ich glaube,
weil ansonsten
das jetzt nur so ist. Ja. Und vorsichtig bei der Kurve.
Eben, ja.
Drohnenschleuderkurs.
Was haben wir überhaupt für eine Lutscher drauf? Sommerlutscher.
Schön.
Na, aber das, wie gesagt, wenn du die Lizenz hast und so weiter und zum Beispiel so wie ein ehemaliges Beschäftigtes, glaube ich zumindest, ein Beschäftigungsfeld von dir als Fotograf oder so irgendwas, macht das ja, total Sinn. Ne?
Ja.
Weil du sagst ganz einfach, die 400, das sind mir wurscht, weil das zahlt der Auftraggeber.
Ja, sicher.
Und ich habe den Kurs und ich darf zum Beispiel in der Stadt und bla 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 irgendwo rumfliegen.
Wenn du eine Berechtigung hast dann oder irgendeine Form der Lizenz, dann ist das interessant, aber so quasi der normale Kurs, naja. Aber
hast du das genau angeschaut? Was
ich habe es nur kurz durchgelesen, ganz genau habe ich es mir auch nicht gemerkt.
Ist das die offizielle dann? Oder
da kannst du dann eben nachher, gibt es die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen.
Ja. Okay, dann ist es der blanke Kurs und die Prüfung machst du dann, glaube ich, bei der Ausdruckkontrolle.
Vielleicht darf der ÖMTC auch die Prüfung abnehmen.
Aber spannend wird, jetzt gibt es ja schon die ersten Drohnen oder die ersten guten Prototypen, die halt, wo du dich halt reinsetzen kannst, ne?
Aha.
Ja, eh schon länger.
Ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen von einer amerikanischen Firma. Hey, das Ding funktioniert richtig
gut. In Katar ist es bereits im
Taxi-Geschichte.
Ja, das ist schon etabliert. Das Ding fliegt mit dir.
Ja.
Das wäre spannend beim ÖNTC.
Christophorus 5 und Christophorus 828. Eine der Drohnen.
Ja.
Ja. Naja, nur ganz kurz, Google Plus ist tot.
Seit wann? Seit wie viel Jahren?
Ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, aber letztens, ich weiß gar nicht wieso, irgendwas wollte ich schauen.
Also,
und ich bekomme nur noch das Ding zugemüllt mit irgendwelchen Nacktbildern und keine Ahnung was.
Achso, das hätte ich noch nicht.
Jetzt
wird es doch wieder
interessant. Jetzt wird es wieder interessant.
Was? Nacktbilder Google Plus?
Gratis?
Was?
Das ergeht halt das Geld überwählen.
In ein paar Gruppen drinnen, so Programming, bla, keine Ahnung was.
Ja, eben,
und diese Gruppen werden nur noch zugemüllt mit irgendwelchen lustigen Bildern.
Okay. Ich hab Google Plus, ich hätte dem Ding ja echt eine Chance gegeben, habe es dann aber irgendwann nicht mehr verwendet und jetzt seit einem Jahr wieder, aber nur so quasi eine Community, also so quasi eine Gruppe zum Austauschen
ja,
halt irgendwie. Ein paar Sachen. Also ich sag auch schräg, dafür Google Plus zu verwenden heute, weil eine WhatsApp-Gruppe würde auch reichen, aber... Ja.
Ja.
What?
WhatsApp, was?
Selbsthosten.
Selbsthosten, ja.
Ja.
Ja. Na, Selbsthosten wird eh, das ganz ehrlich.
Die DSGVO oder die DSG sagt in Wirklichkeit, scheiß auf alles. Macht's das
selber. Macht's selber, ja.
Mhm.
Das macht einiges einfacher.
Ja, natürlich, ja.
Wie ist das Projekt? Dieses Selbsthost-Projekt?
Nextcloud?
Nein, ich habe es nicht gemerkt. Cloudrun?
Mhm.
Ist das das?
Was ist das?
Ja. Ich weiß nicht, ich bin da skeptisch bei dem Teil.
Wirklich?
Ich habe es noch nicht gemerkt. In dem Moment, wo sowas nicht mehr gewartet wird.
Ja, wird es nicht mehr gewartet?
Nein, es wird gewartet, so, aber du machst dich damit von denen abhängig.
Das stimmt schon, aber du kannst. Na, die Geschichte ist die, die haben halt irgendwie ein System gebastelt und.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich mir sowas anschaue. Amahi gab es einmal.
Okay.
Gibt es auch im Prinzip theoretisch noch immer, aber es ist, wenn das dann nur mal so halbert gewartet wird.
Was genau ist das?
Die Geschichte ist, du installierst einen Server und hast dann die Möglichkeit, Pakete runterzuladen von denen. Und da ist drinnen was auch immer. Ein Mail-Server mit
In einem Wort, One-Click-Self-Hosting für 50 Produkte.
Genau.
Für 50 Applikationen.
Genau.
Okay.
Was eigentlich eine coole Geschichte ist, weil damit sparst du das Einarbeiten des Zeug und es soll halt wirklich für, ich will nicht sagen technisch Unbedarfte, aber
für Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Ne? Mhm. Nimmst den Rechner her, installierst das Cloudrun.
Und kriegst dann eine sinnvolle Default-Installation von den Sachen. Also zum Beispiel RSS-Reader oder ein Mail-Server,
Nextcloud,
die Klassiker alle.
Neth-Server mit NETH-Server, schon mal gehört jemand
von euch? Ja, das geht in die Richtung, ja.
Das ist inter-italienische Partie anscheinend, basierend auf CentOS und versuchen auch CentOS-konform zu sein, verwenden einen eSmith. Weiß nicht, ob das jemand sagt, eSmith ist also, wie soll ich sagen, das sind Skripts zur Konfiguration und der ganze eigentlich Framework für eben automatisierte Installationen. Das Zeug funktioniert besser als erwartet. Also ich habe es mir jetzt letztens einmal angeschaut und ich setze mittlerweile einen Kübel davon produktiv.
Ich habe dann halt immer Angst, noch gewartet. Komme ich wieder von dem locker weg?
Da ist eben die Sache, das Schöne dran, oder was beim Neth-Server-Ansatz okay ist, ist das, dass es eben voll auf CentOS basierend ist. Das heißt, voll basierend, du kannst drunter einfach sagen, ich scheiße auf den eSmith, ich hau ihn raus, ich fahre mit meinen Konfigurationen, ich montiere Neth raus und fahre nur mehr auf CentOS. Ich meine, System-D muss man halt erlauben, aber datenlose Installation, ISO runterladen, auf USB-Stick aufspielen, reinstecken, hochfahren. Ich will das. Und unter Applications stehen genau zwei Sachen drinnen sozusagen, also oder drei oder vier, keine Ahnung. Ich will einen Mail-Server und der macht den da wirklich sauber. Der ist wirklich sauber installiert, der Mail-Server. Also mit allen Tricks und Features bietet er sogar so komische, in Wirklichkeit schon wieder obsolete Sachen wie DKIM und so weiter an. Aber ich bin wieder erwartend begeistert, muss ich sagen, dazu. Ich habe vorher einmal irgendwann mal da was Besonderes gegeben, wie hat das geheißen, das mit CoreOS, das andere Zeugs, das war auch so CentOS basierendes Zeugs.
Die Spanier Sention oder so.
Zential, das ist was anderes. Zential,
ja.
Aber auch in die Richtung. Mhm. Und da ist auch so irgendwann einmal, wir haben da jetzt ein tolles Modell und wenn Sie einen Mail-Server haben wollen, zahlen Sie ein.
Ah, ja. Mhm.
Du kannst schon einen kleinen Mail-Server haben, aber der ist halt nicht, du kannst nicht zwei Domains machen und du kannst keine Aliase machen. Ja. Aha. Mhm. Und wenn du es haben willst, musst du einzahlen. Neth-Server machen das frei. Du kannst Supportverträge in Wirklichkeit.
Mhm.
Auch das Erfolgsmodell von Nextcloud gegenüber OwnCloud. OwnCloud sagt, Features zahl ein. Ne? Nextcloud sagt, scheiß drauf, Features kannst haben. Ne? Kauf Support. Mhm. Wir können ihn geben und wir sind gut. Und das funktioniert da. Also der Kalicek, da hat das recht gut gemacht, wenn ich. Das ist der maßgebende Entwickler dahinter.
Nextcloud ist schon cool.
Wer hat das alles jetzt mittlerweile? Das BSI verwendet es und empfiehlt es. Ne? Das BSI ist meiner Meinung nach echt ein guter Indikator für Software. Wenn sie funktioniert, dann sagt das BSI. Yeah.
Ja, stimmt.
Das ist ein guter Indikator. Also Nextcloud ist, also Neth Server ist sehr interessant. Eben mit One-Click-Geschichteln. Ich meine, es ist halt so, was die so wie immer. Ne? Ich finde, das gehört aber in den Bereich Konfiguration. Nein, ich finde, das gehört ins Menü so und so. Kannst. Die Struktur, du musst die manchmal einfach echt komplett durchklicken, dass es findest. Aber prinzipiell zap, zarab.
In einem Nachmittag, was das schon reingeben. Der Richard Hemmer hat interviewt
den Entwickler von
CloudRun.
Ja, genau.
So,
gibt es einen Podcast überhaupt noch?
Also im Prinzip ja, aber halt noch in letzter Zeit relativ lang keine neuen Episoden.
Okay.
Aber er hat schon vor.
Okay. Ja, ich bin fast durch eigentlich. Ja. Ich habe nur noch, na du nicht, ich weiß, du hast noch ganz viel.
Nein, ist ja nicht so schlimm. Wollen wir noch was über Geld? Ist es auch schon wieder. Also,
über
also,
Geld?
Reden
über
Geld ausgeben.
Also Geld ausgeben.
Es ist immer. Auch nicht so wirklich Technik, aber es ist trotzdem furchtbar cool. Auch so Bastelsachen. Das eine ist, kennt ihr U-Gears?
Nein.
Also so wie Gears die Zahnräder mit einem Buchstaben U davor. Das sind so Holzbausätze. Das ist eigentlich eine Firma aus der Ukraine, die angefangen hat, man könnte sagen, Laubsäge-Bausätze herzustellen, die man nicht klebt, sondern nur zusammensteckt.
Okay.
Die also echt mittlerweile, glaube ich, 20 Modelle. Auch ursprünglich war das so eine Kickstarter-Geschichte. Und das kann eine Dampflokomotive sein oder ein Schloss, das dann auch wirklich funktioniert oder ein Timer, der 20 Minuten mechanisch schwingt und so weiter. Habe ich immer recht nett gefunden, mir aber nie gekauft. Und letztens habe ich wieder mal recherchiert, weil mich das auch immer interessiert eigentlich. Ich würde eigentlich ganz gerne mal Pendeluhr bauen. Und das ist ja nicht so einfach, weil das muss halt wirklich auch gute Hardware sein und muss halt auch richtig gut machen. Und jetzt habe ich wieder eine Firma gefunden, da bin ich wieder knapp am Kaufen, die heißen Wooden Times. Die haben, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Modelle, die man bei ihnen bestellen kann.
Bausätze.
In unterschiedlichen Ausprägungen, also von nur von der Zeichnung bis zu nur die Materialien, aber noch nicht ausgesägt, bis hin zu alles ausgesägt. Teilweise in 3D-Druckqualität, teilweise in Holz, teilweise in Papier, Pappe, also ganz unterschiedliche Geschichten. Und ich bin sehr in Versuchung, dass ich da ein paar 100 Euro drauf werfe und mir vielleicht doch einmal eine Pendeluhr gebe.
Eine Pendeluhr zum selber bauen.
Zum selber bauen, ja.
Aber nicht selber aussägen, oder?
Nein, ich würde mir
sagen, ich sehe Stefan schon mit der Laubsäge.
Ja, vor allem, die machen das auch nicht mit der Laubsäge.
Nein, ja.
Die drücken.
Nein, dann kaufst du dir noch einen gescheiten Lasercutter dazu.
Ja, genau. Ja. Ja, also das war diese Bausatzgeschichte. Dann ein, jetzt wo es so warm war in der letzten Zeit, ist ein Naslüfter bei mir relativ laut gelaufen. Also der hat so richtig zum Scheren angefangen und ich habe keinen Ersatzlüfter zu Hause gehabt. Ich habe gedacht, jetzt brauche ich schnell eine Notlösung. Also ich muss das Zeug schmieren, den Lüfter, weil der hat irgendwie scheinbar Lagerschaden oder so. War eigentlich gar nicht so das Problem, sondern das Kabel, an dem er gehängt war, also seine Stromversorgung, ist in seine Flügel reingekommen und dann klappern die halt ziemlich laut. Aber ich habe mir gedacht, wurscht, jetzt habe ich ihn schon zerlegt, jetzt schmiere ich ihn auch. Habe aber kein Öl zu Hause gehabt, außer
Sonnenblumenöl.
Olivenöl.
Ah ja, okay.
1-2 Tropfen Olivenöl drauf, habe ich mir gedacht, wird schon so lange halten, bis der neue Lüfter geliefert ist.
Und jetzt steckt
noch immer super.
Wirklich?
Okay. Nein, geht ausgezeichnet.
Aber stinkt.
Wirklich. Aber was wirklich der Effekt ist, das überschüssige Öl wird ja dann verteilt im Raum. Der ganze Raum duftet nach Olivenöl. Aber wirklich gut. Kann ich nur empfehlen.
Ja, bis ranzig
wird. Weitere 3-4 Wochen, ja, genau. Bis ranzig. Ja.
Nö, würde
ich auch machen. Das ist einfach keine gute Idee,
mit Lebensmitteln zu schmieren. Liebe Hörer, kein Tipp.
Nein, absolut nicht. Also, aber man hat einfach ein Kettenöl, ein Nähmaschinenöl, das hat man zu Hause.
WD-40.
WD-40.
Was sonst brauchst
du? Das hat man.
Das hat sogar meine Schwester in der Handtasche.
WD-40
und der Gaffertipp.
Genau.
Mit dem Gaffertipp habe ich das Kabel dann.
Oh weh.
Ja.
Ja.
Naja, soll ich kurz erzählen? Ich habe eine IT-Keller-Spezialfolge gemacht.
Ja, die Nummer 36.
Die, ne? Nummer 36 und ich war bei der Firma Limbit. Und die machen DRBD. Nennt sich Distributed Replicated Block Device. Und das Ding ist dazu da, um einfach, also einfach, am Anfang war es einfach, nur eine Festplatte von einem Rechner auf den anderen zu spiegeln. Im laufenden Betrieb.
Und auch dazwischen hin und her zu schalten können.
Genau, und die Geschichte, die Geschichte ist halt die, es entweder halt für die Archivierung, also nicht Archivierung, einfach ein Backup zu haben, beziehungsweise wenn der eine Server ausfällt, schaltet auf den anderen um und es ist alles da.
Wenn die eine Platte ausfällt, konkret.
Oder wenn da die Platte ausfällt, ja.
Das Wesentliche ist, das übers Netzwerk zu machen.
Weil genau.
Genau. Gegeben hat es schon vorher.
Ja, genau. Also das Ganze übers Netzwerk. Das heißt, die zwei Rechner sind nur über Netzwerk verbunden. ich habe es sehr interessant, weil das war, also ich habe gesprochen mit Philipp Reisner, der ist Erfinder von DRBD und Geschäftsführer von Limbit. Und der hat das Ganze als Diplomarbeit auf der TU, glaube ich, gemacht. Der hat Informatik studiert. Und die Herangehensweise habe ich sehr lustig gefunden. Der ist hergegangen und gesagt, naja, gut, es muss ein, also das Ganze ist Linux-basierend, es muss ein Linux-Kernel-Modul sein. Und hat sich dann einmal den RAID-Treiber hergenommen, also ein Software-RAID-Treiber, und hat da quasi den einen Fuß, wo halt quasi auf die andere Platte auch geschrieben wird, weggeschnippt und hat da ein bisschen Netzwerkcode reingeschrieben. Und das war's dann. Ja.
Und hast das habe ich MD überarbeitet praktisch.
Was?
Das passiert auf MD oder was? Oder
naja, MD, die, ja, ich weiß nicht, ob das damals schon MD geheißen hat, grundsätzlich ja. Und das finde ich sehr lustig.
Ich finde es eigentlich sehr vernünftig. Alles, was er so gesagt hat. Also ich habe die Folge mit Begeisterung gehört. Und ich finde, er erklärt auch sehr gut die ganze Geschichte.
Ein super Gespräch. Also es ist wirklich, ja. Es war wirklich nett. Mhm. Wirklich nett. Und er hat eigentlich sehr viel Information hergegeben, finde ich.
Ich habe einmal versucht, so Kernel-Treiber-Entwicklung zu lernen mit so einem Buch und bin eigentlich damals gnadenlos gescheitert. Mhm. Aber Spoiler Alert, im nächsten Hour of Code werden wir ja selber einmal den Prozessor designen.
Stimmt.
Also wir kommen jetzt auch langsam in die Gegend.
Ja. Schauen wir mal.
Ja.
Du bist schon fertig, oder?
Jetzt nur mit der nächsten,
ja, meine ich,
mit
ja.
der nächsten Woche.
Okay.
Ja, ja.
Okay.
Die habe ich jetzt gemacht. Ich wollte es eigentlich heute eh ausgedruckt mitnehmen, aber ich habe es vergessen. Ich war heute wieder mal schlampig. Nein, ich habe das echt spannend gefunden. Das ist ja so abgespeckte Hardware. Aber im Prinzip, wir haben da jetzt den Prozessor zusammengenudelt aus der Alu und ein paar anderen Komponenten und ja. 25 Zeilen Code sind es im Großen und Ganzen. Und wir haben das Memory Management
dabei.
Das rudimentäre drinnen schon.
Stimmt, ja.
Und es ist eigentlich echt, ich habe da geschummelt, ich habe jetzt nicht das wirklich vom Plane weggebaut diesmal, weil da hätte ich glaube ich zwei Wochen gebraucht.
Hast du auf GitHub gesucht oder was?
Genau.
Ja, nannst du die Tris.
Du findest ja alles.
Ja.
Und wie immer bei mir ist es dann so, dass ich den Code nicht ausgehalten habe, den ich dann gesehen habe und habe den so lange überarbeitet, bis er mein Code war.
Ah, okay.
Also jetzt ist nicht mehr viel da vom ursprünglichen. Aber es macht dann schon, es ist überraschend, dass man das eigentlich doch alles verstehen kann. Das ist immer so der Grundgedanke. Und daher finde ich diesen Ansatz auch sehr vernünftig. Schauen wir mal, was es gibt und dann arbeiten wir von dem weg.
Genau. Ja, nein, wenn es euch interessiert, ist wirklich, wirklich informativ geworden, definitiv.
Und also eben das machen wir mal was und wenn es nicht reicht, dann müssen wir es halt verbessern, dieser Ansatz. Sie nicht abhalten lassen von dem Gefühl, dass man dem nicht gewachsen ist, sondern einmal einfach anfangen.
Ja, definitiv.
Ja. Angesichts der Verbreitung von DRBD ist das sie.
Ja, ich meine, alle möglichen Firmen setzen das ein, also von Google abwärts. Verwendet das fast jeder.
Wirklich?
Ja.
Ja, so gut.
Das ist wirklich arg und das ist eine österreichische Firma. Ja. Ich meine,
Das sind richtig groß auch.
Also das ist ja, naja, groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute.
Groß ist oft auch gar nicht so groß.
Aber zumindest groß im
ja, Geschäft. Ja, es ist halt Open Source Software.
Ja. Ja.
Aber, ja.
Also ein Beispiel für mich, wo man die Leute am Anfang nicht so kennt und dann wundert man sich, das ist der Thomas Leitner, der in der Wiener Ruby-Szene recht bekannt ist für den Markdown-Parser, also der Standard-Markdown-Parser, der in Ruby verwendet wird. Das ist einfach von einem Österreicher geschrieben und der maintaint den seit x Jahren und das ist vollkommen klar, dass man den nimmt, weil der heißt Clamdown, weil das ist einfach der Beste und der funktioniert. Ne? Ja. Und dann trifft man den und dann ist das, ja, das macht er als Hobby. Ne? Ja. Mhm. Und zuerst denkt man sich, ja, da steht eine große Firma dahinter.
Nein, gar nicht.
Der Spätzle, ist einfach nur gut.
Ja. 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 Ja, jetzt bin ich durch.
Dann habe ich noch ein bisschen was SQL-mäßiges. Mhm. Ich rede ja eigentlich sonst eher nicht so über Backend, nicht, sondern eher über Frontend-Zeug, oder?
Nein, beim letzten Mal was.
Aber ich habe relativ viel SQL in letzter Zeit gelernt. Vielleicht um nur ein Beispiel zu nennen, stellt euch vor, man hat die Situation, dass man was in ein anderes System wegschreibt. Wir haben vorher schon ein bisschen gequatscht, Elasticsearch, ich verwende ja das Elasticsearch als Suchmaschine und daher will ich alle Records, die ich in der Datenbank habe, dann in Ruhe bei Gelegenheit wegschreiben können in das Elasticsearch. Das heißt, ich möchte mir auf Rekordebene merken, was ist schon im Elasticsearch drin und was noch nicht. Klassiker, ein Boolean Flag, das du setzt, immer wenn du es rübergeschrieben hast, erfolgreich, setzt das bei dir. Das heißt, du willst also bei jedem Jobdurchlauf, wo du wieder welche rüberschreiben willst, schauen gehen, für welche Records ist das jetzt eigentlich noch nicht rübergeschrieben. Mhm. In der einen Tabelle, die für mich relevant ist von den Episoden, haben jetzt über 2,5 Millionen drinnen. Das wird einfach linear langsamer, dann nachzuschauen, wie viele da drinnen sind. Könnte man auf die großartige Idee kommen, nehmen wir einen Index. Ein Index ist auf einer Boolean-Column genau um nichts schneller als der Zugriff selber auf das Ding.
Das bringt ist das so wirklich nichts. So?
Ja, das ist so.
In jeder Datenbank?
Hängt schon von der Implementierung ab, aber ich nehme jetzt so die Klassiker. Also die sind mittlerweile.
Postgres,
das ist Postgres, ja. Die sind so gut implementiert, weil die großen Daten stehen eh nicht in der Datenbank selber, sondern die sind eh in andere Tabellen, also nicht in der Tabelle selber, sondern die sind eh in andere Tabellen ausgelagert. Da heißt der Zugriff auf die eigentliche Tabelle nicht langsamer als auf den Index, wenn es ein Boolean ist. Mhm. Wenn man da nicht irgendwelche zusätzlichen Bedingungen da jetzt hättest und man könnte mal sagen, man merkt sich immer das Letzte, was noch nicht weggeschrieben ist und sucht nur die mit einem Index größer. Ja. Aber vielleicht will ich auch alte Records wieder als aktualisieren, will die als neuem nur markieren und dann funktioniert das wieder nicht, weil dann müsst ihr wieder über alles suchen und so weiter. Dann bin ich über die Sache gestolpert. Ja, schreibt einer, für so einen Zweck, ganz klarer Fall, dafür nimmt man einen Partial Index. Also du kannst einen Index mit einer Condition schreiben. Mhm. Also nämlich genau einen Index setzen auf die Boolean Column für die Records, die das Flag nicht gesetzt haben.
Was ich kann dann...
Und nachdem ich üblicherweise nur wenige Records nicht gesetzt habe, ist das sozusagen so eine Art sich selbst aktualisierender Materialized View dieser Index für mich in der Verwendung. Mhm. Und da passiert auch nicht viel, weil für alle Records, die das Flag schon gesetzt haben, die werden nicht in den Index weggeschrieben. Mhm. Daher ist das kaum ein Zeitoverhead. Schaut da sozusagen einmal mit einem quasi If nach, muss ich es reinschreiben, muss aber nicht schreiben, weil es nicht relevant ist. Das heißt, nur die neuen Records oder die, die ich gerade auf Dirty setze, werden in den Index geschrieben und der bleibt immer klein und immer sauschnell. Also da bist auf die Art und Weise wirklich um einen Faktor 1000 schneller.
Aber ist das SQL-Standard oder ist das eine PostgreSQL-eigene Geschichte?
Ich weiß nicht mit, also es ist sicher SQL-Standard, aber ich weiß nicht mit welcher SQL-Version. Aber es ist auf jeden Fall, es ist halt Standard, du hast das in den Datenbanken überall drinnen. Weil
unter MySQL wäre ich da noch nicht drauf gestoßen auf sowas.
Hängt wahrscheinlich von der Version, ob du es verwendest. Ja, also ich habe schon so Sachen erlebt bei einem anderen Zusammenhang. Ich habe jetzt abgedatet von Postgres 9.3 auf 10, weil es unheimlich viele Sachen bringt, weil er einfach besser ist, der Query Optimizer und solche Sachen.
Da fällt mir jetzt was ein.
da hat man dann wieder ein bisschen Dependency hell, weil das Betriebssystem oft einmal nicht die letzte Fassung mit, dann muss man wieder irgendein PPA dazu installieren oder sonst irgendwie, dass man wieder die Pakete aktuell hält und so weiter. Also da habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen Schmerzen gehabt.
Aber auch.
Diese Partial Indices, das ist bei mir bisher einfach nicht vorgekommen in meiner Welt.
Nein, bei mir auch nicht.
Du machst also 20 Jahre sozusagen SQL und kommst einfach nicht hin, weil du das nicht brauchst. Habe ich recht witzig gefunden. Mhm. Und so das Zweite, was ich auch jetzt irgendwie recht exzessiv verwende, ist Left-Outer-Joins. Die sind bei mir bisher auch nicht so wirklich vorbeigekommen. Jetzt als expliziten Use Case für den Fall, also ich will die Records in einer Tabelle, für die es in einer anderen Tabelle keine Abhängigen gibt.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, dieser Left-Outer-Join ist doch eigentlich super ineffizient. Ich baue mir da ein Monster-Konstrukt, sozusagen ein N mal M, wo das sogar noch leer ist für unheimlich viel. Und sagt dann da drauf, select den Nil auf die, wo er nichts gefunden hat. Und das wird dann schnell, die Query Optimizer, die können das mittlerweile. Aber da habe ich eben gesehen, 9.3 ist um Klassen schlechter als 9.5 diesbezüglich dann mit dem Zugriff, weil der eben nicht den Index verwendet von der fremden Tabelle. Okay. Also da ist ein Faktor 2 oder 3 dazwischen, was das dann schneller wird in der Verwendung.
Na, ich habe jetzt meinen Server abgedatet und war der Meinung auf die letzte Debian-Version. Die vorletzte hieß es leider. Keine Ahnung wieso. Da habe ich falsch geschaut oder was. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, auf alle Fälle hatte ich dann auch ein PostgreSQL-Problem. Weil der hat dann die neue 9. also neu. Es gibt schon 10, was auch immer, aber und in der vorletzten Debian-Version ist es halt 9.4, glaube ich. Oder 9.3, weiß ich gar nicht.
3 und 5 sind eigentlich die stabilen.
Ja, oder dann ist es 9.3. Auf alle Fälle, ich starte das Ding hoch, bin hoch erfreut, dass wirklich alles funktioniert hat, so im ersten Schauen. Und dann schaue ich, mein Kalender ist leer. Denke mir, verdammt. Und schaue nach. Es rennt zwar noch eine Datenbank, eine zweite Postgres-Instanz mit 8.9. Die halt schon uralt ist, die Datenbank. Nur, der hat meinen Port geändert, weil die 9.3er hat eben den Standard-Port bekommen und die 8.9er einen anderen. Ne? Bis ich da drauf gekommen bin, bin ich auszuckt.
Ja.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem löblich, dass
es gibt halt kein In-Place-Upgrade sozusagen, sondern der muss halt eine neue anlegen. Und
ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, das wird eine lange Nacht werden.
Ja, ja.
Ne? War es dann schlussendlich auch. Aber es war halb so wild. Ne? Also ein paar Sachen gehen nicht. Also zum Beispiel die IT-Keller, schwuppdiwupp, IT-Keller, wir sind gleich da, Geschichte. Die mache ich so mit Text-to-Speech. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr zusammengebracht nach dem Update. Ich bekomme nur noch Fehler, wenn ich das irgendwie anstoße. Jetzt redet halt keiner. Auch egal.
Jo.
Aber prinzipiell hat es funktioniert. Also halt die vorletzte Version, das ist immer noch ärgerlich. Das ist einmal muss ich noch durch.
Schmeiße ich noch ein letztes SQL-Snippet auf euch. Stellt euch vor, ihr habt eine Boolean Column, also eine, die wahr oder falsch sein kann. Mhm. Und die kann ja standardmäßig auch nil sein.
Ja. Nein.
Wenn du nichts spezifizierst auf der Datenbank an und für sich, können die auch nil sein, die Dinger.
Wirklich?
Ja. So, und jetzt nächster Punkt, also du willst alle Records haben, die da nicht gesetzt sind, also kann man auf die Idee kommen, ich sage, ist ungleich true.
Nicht? Also ja, dann ist
Spalte ist ungleich true. Und du schreibst im SQL, also wer, dann der Name von der Spalte, nicht? Und dann ungleich ist Rufzeichen gleich und true. Ja, aber nein, so nicht.
Ja, aber du bekommst trotzdem keine Trues zurück, ne?
Du bekommst die mit False zurück, die False gesetzt haben, aber du bekommst nicht die mit Nil zurück.
Mhm. Ah.
Weil sie Nil sind.
Weil sie Nil sind.
Und nicht False.
Nil ist not false, not true.
Genau.
Ja, genau.
Ist void.
Aber es gibt natürlich in SQL eben genau die Funktion, um das zurückzugeben.
Nämlich is not, oder?
Nämlich is not. Mhm. Oder not, wer not is.
Not. Ja. Kannst du, ne? Doppelt.
Ja, ja. Also es gibt's, aber die ORMs können es nicht. Also okay. Die knäsen das nicht. Und jetzt kann es dann durchaus sinnvoll sein, dass man sich im ORM Convenience Function schreibt, die einfach das sauber abbildet, so, dass man nicht das irgendwie anders lösen muss. Da könnte man sagen, ja.
Aber ein Boolean, das nil ist, ich meine, hallo. Ist keine
gute Idee.
Schlechte Idee, ja. Also, nicht gesetzt, ja. Puh.
Ja. Sollte man beim Anlegen von der Datenbank dran denken, bei der Spalte, dass man eben sagt, weil Default ist false?
Ich glaube, unter MySQL geht das gar nicht, weil da ist ein Boolean, ein Tiny Int mit einer Länge von 1.
Die sind immer 0.
Und da steht immer 0 oder 1 drinnen.
Weil ich glaub, bei Postgres geht es auf jeden Fall.
Ich glaube, ja. Weil Integers in MySQL können nicht null sein können oder nil in dem Fall.
Ja. Was jemand dann dachte, okay, jetzt sanierst du mal deine Datenbank, gehst du mal über alle Booleans drüber und schreibst dort bei allen einmal als Default false rein, nicht? Weil auf jeden Fall, wenn es nicht gesetzt ist, also nil ist für mich gefühlt false und nicht true.
Ja,
was ich,
da kann man
es interpretieren will. Ja.
Also, Quanten.
Darf man nicht glauben, dass der Default-Wert sich auf die Records auswirkt, die nil gesetzt haben. Also es heißt nur, wenn man Default-Wert setzt, wenn man neue anlegt, dann werden die den Wert bekommen. Die werden nicht umgeschrieben und es wird auch nicht intern irgendwie gemappt oder so. Sondern es ist eben nur neue, die angelegt werden, die...
Genau. Ja. Genau.
Und man könnte es auch nur machen, dass man wirklich es verbietet, dass Nil nicht gesetzt sein darf. Dann muss man sich aber vorher einen Job schreiben, der eben die alle explizit umsetzt. Ja. Weil der Job, also das sonst scheitert eben die Datenbankintegration.
Ja,
Aber es sind alles so kleine Kleinigkeiten.
Ja, gleich gescheit machen, Stefan.
Ja, gleich gescheit machen. Oder das, was ich halt falsch gemacht habe, ich habe mir halt lange um SQL überhaupt nicht geschert, weil man halt macht eh der OEM für mich. Also es zahlt sich durchaus aus, sich mit dem SQL auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Und dazu ein Tipp, wieder ein Österreicher, das ist der Markus Wienand, der ist ein bisschen der SQL-Performance-Guru in Wien.
Hast du mit dem nicht eh schon mal...
Habe ich einmal einen Podcast auch aufgenommen und man findet auch alles von ihm im Internet frei zu lesen unter Use the Index Look. Er hat es auch als Buch rausgegeben, okay. Aber es ist eben auch eine Webseite auf Deutsch, auf Englisch und für so die großen Datenbanken alle Codebeispiele. Also für Oracle, für Postgres, für MySQL hat man immer auch die Codebeispiele dabei. Okay. Sehr nette Geschichte.
Okay. Cool. Naja, mischen wir aus. Jupp. Der Uli langweilt sich.
Ich bin fasziniert. Nein, ich überlege die ganze Zeit, ich könnte schon noch ein bisschen was erzählen. Ich habe ja in der letzten Episode habe ich erzählt, dass ich mich mit CSS Grid ein wenig auseinandersetze. Oder ein wenig ist jetzt untertrieben. Sehr intensiv auseinandersetze. Und da kommst du ja sehr schnell zu dem Punkt, wo du eine Entscheidung treffen musst, was machst du mit dem Internet Explorer? Weil der kann das ja nicht. Ja, also der Elfer. Und
aber abwärts, der Edge kann es, ne?
Der Edge ist wunderbar. Okay. Der Edge ist wirklich großartig. Und ja, so quasi du triffst dann die Entscheidung, gut, IE11 supportest du irgendwie anders, ja, aber halt nicht mit Grid. Und die Entscheidung habe ich dann noch getroffen und habe mein hübsches Grid-Ding gebaut. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, aber wenn du jetzt schon Grid nutzt, was gibt es denn sonst alles, was du wegen dem IE11 nicht benutzt hast? Ja?
Ah, okay.
Ja? Und was sehr nett ist, sind CSS-Variablen, also Custom Variables, die du auch voll nutzen kannst, weil die haben einen besseren Support als Grid. Ja?
Wirklich? Ist
ja,
das so?
Ist so.
Aber und ist das in CSS 3 drinnen?
Das ist in CSS 3 drinnen. Ja, also schaut dann so aus, also im Code ist das dann wirklich, schreibst du zum Beispiel Doppelpunkt Root, ja, weil du schreibst das so quasi ganz raus, ja, geschwungene Klammer und dann schreibst du eine CSS-Variable, keine Ahnung, Bindestrich, Bindestrich, meine Variable und setzt die halt auf Rot. Mhm. Ja. Und das wirklich Spannende ist, mit CSS-Variablen, wir haben ja zurzeit diesen ganzen Breakpoint-Wahnsinn und tausende Devices und so weiter. Und bislang war es so, dass du wirklich, keine Ahnung, du hast irgendein Element und das hast du für jeden Breakpoint, hast du das quasi überschrieben, erweitert, ergänzt, was auch immer. Ja? Und wenn du das jetzt schlau aufbaust, kannst du dieses eine Element, das definierst du einmal, ja, und die Werte, die sich in den Breakpoints verändern, denen gibst du einfach Variablen und kannst dann so quasi, schreibst dann deine Breakpoints, also so quasi die Komponente ist ein fixes Ding und du änderst nur noch in den Breakpoints die Variablenwerte.
Okay.
Und das ist halt extrem, also es ist wirklich genial, weil du hast das sehr übersichtlich, brauchst sehr, sehr wenig CSS-Code dafür. Und du kannst einfach, ja, du schreibst einen Component und der hat halt vier Variablen, also irgendwie ein bisschen Padding, ein bisschen Größe, ein bisschen was auch immer, Schriftgröße, ja, und den veränderst du halt dann in deinen Breakpoints.
Irgendwie ist ja fast pervers, dass du jetzt gerade eben die sinnvolle Verwendung von Variablen erklärt hast, 2018. Ne?
Ja, aber
relativ lang.
In CSS
ja, ist das wirklich eine neue Welt.
Weißt du, da gibt's Beispiele, wo du denkst, ah.
Ja. Entschuldigung.
Ja, und das Schöne ist, du schreibst dir einfache Komponenten von deiner Seite,
ja,
die sind verständlich, ja. Da brauchst du nicht mehr schauen, so quasi, wie verhält sich das jetzt in meinem Breakpoint, was weiß der Teufel, ja, bei der Media Query,
genau,
du hast ein paar Parameter und das war's, ja, und du kannst jederzeit halt quasi tunen und verändern und verbessern.
Ja. Und dann hast du ja vor der Aufzeichnung hier gesagt, du committest dir jetzt dazu, dass du ein Framework schreibst, oder?
Ja.
Also der Uli ist auf GitHub. Also,
nein, noch nicht so viel. Also ja, ich probiere es. Also ich habe es wirklich vor. Mhm. Ja. Weil es gibt so gerade eben dieses ganze Ding mit CSS Grid, ein guter, sinnvoller Fallback für IE11, Nutzen von CSS-Variablen. Da gibt es einfach kein rundes Ding. Mhm. Ja. Und das wäre schon ein interessantes Vorhaben. Ja.
Ich bin da gerade ziemlich am Recherchieren, weil ich das Bootstrap 3 loswerden will und das ist auch die da drauf verwendet und tendiere momentan in Richtung Bulma. Mhm. Das ist so das am meisten gestarte auf GitHub, was ein CSS-Only-Framework ist, also was eben keinerlei also, JavaScript verwendet für diese Sache.
Bevor du dich reintigerst, machen wir gerne eine Session, ja? 2-Stunden-Session und du schreibst dir das selbst.
Das auch noch selber maintainen.
Nein, es ist heute wirklich keine Hexerei mehr.
Ja. Ich hab eigentlich mehr Angst vom Wartungsaufwand in der Zukunft. Da bin ich aber mal ziemlich gebissen worden.
Also das Problem sehe ich bei CSS nicht mehr wirklich.
Ja, vor allem, du hast das Problem ja mit einem Framework, das du verwendest, wie Bootstrap oder was auch immer.
Das ist fast ja auch das ja. Problem.
Und vor allem, wenn du dann irgendwas tun willst.
Es sind die Zeiten vorbei. Also du schreibst heute CSS-Code, ohne ihn zu testen, machst ihn zum ersten Mal in allen großen Browsern auf und es funktioniert überall exakt gleich. Du hast diese Probleme nicht mehr.
Ach, Framework anschreiben.
Ja, Framework. Es muss ja kein
richtiges Framework sein. Für diese
ja, du schreibst dir deine 20 Komponenten, die sind überschaubar, die machen keine absurden Dinge, dann behandelst du sie noch in deinen Breakpoints und du bist durch. Ja? Und das wirklich Interessante ist, das, was ja früher Zeit gekostet hat und wo du hacken hast müssen quasi, waren deine Layouts aufbauen. Ja, das war der große Aufwand. Ja.
Davor habe ich gar nicht so Angst, denke ich.
Ich schwöre dir, du schreibst heute mit CSS Grid, ja, wenn du das verstanden hast, wie das funktioniert, schreibst du dir ein Layout mit 10 Breakpoints und was weiß ich, durchschnittliche Seite, schreibst du in 2 Stunden runter und das funktioniert überall in allen Browsern.
Außer IE11.
Außer IE11, ja klar, aber ja. Den kannst du recht gut abfangen. Ja.
Das genau. Tut uns leid.
Genau.
Das Bulma triggert mir eigentlich auch weniger wegen einem Grid, sondern wegen der ganzen anderen Komponenten, die halt sauber in sich konsistent definiert sind. Nicht?
Das ist natürlich nett. Also wenn du,
ob man das haben will.
Wenn du wirklich ein vordesigntes User Interface nutzen möchtest, was ja schlau ist.
Wo die Abstände alleinander zueinander passen.
Genau. Also wenn du so quasi dir das Design einfach damit sparen willst, dann macht es extrem viel Sinn. Ja. Ja. Aber wenn du wirklich ein eigenes Design hast, das nicht auf einem Framework basiert, dann musst du selber. Mhm. Ja. Aber selbst das ist keine große Hexerei. Ja.
Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du was schreibst, schau mir auf jeden Fall an.
Ja, ja. Mach gerne mal eine Vorstellungsrunde dann. Hm. Ja. Also CSS-Variablen und Grid, eine Wahnsinnskombination. Und kann man einfach schon wirklich voll verwenden. Ja. Ja. Es sind doch schon so. Gestern bin ich drüber gestolpert. Es gibt eine lustige CSS-Eigenschaft. Ihr kennt das vom iPhone, diesen Milchglaseffekt. Ja, also so quasi, dass du...
Den habe ich jetzt auch, weil es runtergefallen ist. Auch,
ne? Diesen Backdrop-Effekt. Die hatte nur der Safari bis jetzt unterstützt, weil die das halt für iOS implementiert haben. Mittlerweile der Edge seit der vorletzten Version kann das voll. Das
wirklich?
Ja, ohne Probleme unterstütze das. Der Chrome kann es nur mit einem Flag, aber auch schon relativ gut. Also es kommen jetzt auch wirklich schon die exotischen Dinge. Gestern habe ich mir angeschaut, auch was sehr Witziges. Wie heißt es jetzt? Jetzt weiß ich nicht genau die Bezeichnung, aber dass du die Möglichkeit hast, das kann nur der Chrome bis jetzt, so quasi in eine Schriftart so quasi mehrere Schnitte reinzupacken. Und so quasi so variable Webfonts.
Dass quasi. Du quasi, er lädt das mit einem File und nicht mit 5.
Genau, du hast einen Font und den kannst du, aber da kannst du ganz absurde Dinge dann einstellen bei dem Font.
Mhm. Ja. Okay. Puh, wie hat das geheißen früher bei den alten Geschichten? Das waren diese Multiple Master Fonts
so
am
Lippen. Ja, ja, so ähnlich.
Und dann einfach so sagt, okay, ich will die Dicke nur in der Horizontalen ausgetrieben haben oder in der Vertikalen oder
links. Genau, jetzt kennt sich keiner aus, wer ist die Dicke in der Horizontalen?
Das ist die Strichführung.
Okay, gut. Also du kannst deine Fonts kannst du ganz absurd
über tunen. Über CSS dann. Oder was? Oder wie? Oder?
Yep.
Da haben wir übrigens auch einen Spezialisten in Wien, das ist der Glyphe auf Twitter, von dem habe ich das auch letztens gelesen.
Okay.
Ich glaube, es heißt Variable CSS Fonts.
So in die Richtung.
Okay. Ja. Kann man auf jeden Fall raussuchen.
Ja, wobei das wird halt bis jetzt nur im Chrome supported.
Gut, ja.
Aber das wird kommen und das wird sehr spannend, ja, weil dann hast du wirklich für eine Website, ladest du nur noch einen Font runter und der ist halt nicht riesengroß, sondern der ist einfach intelligent. Mhm. Ja. Und das wird spannend.
Was man taugt jetzt mit dem letzten Firefox, hat ja auch die Accessibility-Tests drinnen.
Ah.
Mhm. Auch wieder nachgezogen.
Ja, Accessibility.
Nein, Firefox.
Ach so, okay.
Ich bin einfach kein Fan.
Von Firefox?
Nein. Ja.
Der wird einfach nicht besser.
Nein.
Aber ich finde, es sollten eben alle drinnen haben. Nicht? Die.
Bitte?
Es sollten eben alle diese Tests auch drinnen haben.
Ja, das
wäre schon nett. Das ja, das stimmt. Ich habe noch eine kurze kleine Geschichte, weil ich habe letztens, also eh schon vor ein paar Wochen, meinen Wiener Linienmonitor auf Alexa gemacht. Gibt es auf GitHub, einfach runterladen, irgendwo auf den Server installieren, schwuppdiwupp.
Und ja. Ich stelle mir gerade ein paar so Antworten vor, die dir Alexa gibt auf diverse Fragen.
Lauf! Nein, aber da kann man sagen so, Alexa, Abfahrtsmonitor, und dann sagt sie dir halt, was du halt eingestellt hast, so wie halt, ne, wann die nächsten Geschichten fahren.
Das du hast die letzte Straßenbahn verpasst.
Genau.
Alter.
Du musst jetzt 1,5 Stunden zu Fuß nach Hause gehen.
Alexa, ruf mir Uber. Uber ist in Wien verboten.
Ich hab gestern versucht, um Mitternacht ein Uber zu bekommen. Wartezeit irgendwie 25 Minuten.
Ich bin erst einmal Uber gefahren und da bin ich nur mitgefahren mit wem anderen. Es interessiert mich gar nicht.
Ja, immer ist das.
Es ist einfach. Ich bin das, vielleicht bin ich zu konservativ oder ich weiß es nicht.
Zu alt sind wir mittlerweile.
Zu alt? Auch,
ne? Okay. Das ist nicht mehr unsere Generation. Ne? Was ist ein Taxi? Die nächste Generation.
Ja.
Ach so, du meinst ein Uber.
Ja. Ja, was ich an Uber einfach wirklich praktisch finde, das ist jetzt blöd, aber was ich praktisch finde, ist, ich muss nicht drüber nachdenken, wie ich das Zeug bezahle. Ich hasse das, wenn ich mir ein Taxi rufe und ich sage beim Taxirufen, bitte mit Kreditkarte. Nein, dann kommt der her, dann ist das
Grafik. Mittlerweile kaputt, echt jedes Taxi
hat Kreditkarte.
Ja.
Also aber Bankomat oder Kredit,
was auch immer. Ja, aber weißt du, wie oft ich schon mit dem Taxler zum Bankomaten gefahren bin, um 2 in der Früh?
Geld ja, aber abgeben. Das war 1994.
Nein, das ist nicht so lange her.
Ja. Okay, 2004.
Ja. Und das habe ich immer als total mühsam empfunden. Und ich mag das. Die MyTaxi-App kann das sicher auch schon, ne, dass die Kreditkartendaten hinterlegt
sind. Womöglich, ja.
Wahrscheinlich, aber das habe ich bei Uber halt als wirklich praktisch
Gibt
empfunden.
Gibt man bei Uber Trinkgeld?
Ich glaube nicht.
Okay.
Nein. Also du redest nicht über Geld bei Uber.
Okay.
Ich habe gerade erst
stimmt die App.
Artikel gelesen, wie viel Trinkgeld gegeben wird bei Uber. Also ja. Also war jetzt ein.
Okay.
In der Woche war ein Artikel. Ja.
Und?
1,8 Milliarden, glaube ich.
Weltweit.
Also okay.
Im Jahr.
Dafür, sonst kann ich mir Uber nicht leisten.
Ja.
Also die Fahrt kostet 7 Euro und mein Trinkgeld war völlig. Was gab es dann damit? Essex?
Aber 1,8 Milliarden Trinkgeld ist nicht schlecht.
Ist wenig auf weltweit betrachtet.
Wahrscheinlich, aber es ist
schon. Im Jahr jetzt, oder?
Ich glaube.
Ja.
Sehr wenig.
Ja.
Das ist wirklich sehr wenig.
Ja.
Denke einfach Taxifahrten durch.
Ne? Ja, nein, definitiv.
Ja, aber ich meine, die Developer kannst du mit finanzieren, oder?
Ja, das Trinkgeld bekommt er hoffentlich nicht Uber. Nicht,
also, ja, sicher kriegt das Uber ist böse.
Die
kriegen alles,
oder? All your tips belong to us.
Ja, sehr genau.
Genau. Oh, wie.
Gut.
Aber woher weiß sonst Uber, wie viel Trinkgeld geben? Also,
ja, das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, es gibt Kreditkarten, das ist wahrscheinlich irgendwann ein Tipp, die Möglichkeit haben zu tippen,
ja.
Oder? Oder gibt es das dann in Cash dazu? Also sprich, hart.
Also ich würde das Trinkgeld schon Cash geben.
Prinzipiell auch, aber wie gesagt, du bist leisch unterwegs, deswegen brauchst du die Karten.
Ja.
Was machst du dann? Ne? Wie
dann
gibt es das Trinkgeld? Beim Taxler kannst du sagen, kann ich Ihnen Trinkgeld geben auch? Der eine hat gesagt, das ist kompliziert. Der andere hat gesagt, es geht. Bei Baden war es das Gleiche, weil er tippt vorher den Preis ein und hat aber vom Taxameter sowieso sein Beleg. Ne?
Ja, nur noch ganz kurz, ich habe mir letztens den NSFW-Podcast angehört. Tim Pritlove und Holger Klein. Und am Schluss kam irgendwie so, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie drauf gekommen sind, aber irgendwie so, Österreicher sind das ja einfach zufriedenzustellen. Die haben jetzt auch einen Kinderkanzler. Und dann sind sie drauf gekommen, so, Kanzlerkind Sebastian, das, der ORF, also müsste einen gelben Rahmen oder orangen Rahmen also machen.
Immer wenn er
weggenommen wird, also drunter einblenden, ja, genau,
das
so
Kamerakind,
Kanzlerkind, ne? Sebastian.
Also der Rahmen muss natürlich türkis sein.
Ne? Ja, nein, aber damals war er orange oder gelb, ja, oder sowas.
Na, verschieden.
War er verschieden?
Verschieden,
ja. Okay. Blau, ja, du rot, hast es dann aussuchen können in der Zeit.
Das, was halt gerade auf dem VJAVE gerade laufen ist als Farbe. Ne?
Ich habe es nur trotzdem. Ich bin der Kanzlerkind
Sebastian. Das finde ich nicht so schlecht.
Und,
ne?
Und haben wir gedacht, es war wieder mal sehr peinlich eigentlich, aber egal.
Na, peinlich ist das nicht mehr mittlerweile.
Nein, ich musste in der Straßenbahn so laut auflachen.
Also das war der peinliche, also ich habe schon gedacht, dass
der Zustand. Ich habe mich heute in der U-Bahn auch nicht zurückhalten können, wie ich irgendwie Best of Deutschland scheidet aus Tweets und so weiter gelesen habe.
Ach, die armen Deutschen. Naja. Gut, ich würde sagen.
Die armen Deutschen, ja. Aber ich verstehe das nicht. Da spielt Deutschland gegen Mexiko und kein einziger jubelt für Deutschland. Welcome to Vienna. Biefke.
Na geh, aber das muss jetzt ausschneiden.
Das war nicht von mir, die Sound sagt. Ich zitiere nur.
Ah, okay. Na, wie auch immer. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Wir hören uns das nächste Mal. Seid ihr da? Seid ihr auf Urlaub?
Ja, ich bin immer da.
Immer da.
Ja, das ist dann gut. Ende Juli.
Und naja, dann würde ich sagen, ich spiele das Outro und wir hören uns das nächste Mal.